Hey Leute, ich möchte in Zukunft schneller ins Gespräch starten und deshalb lasse ich ab jetzt die Cuts am Anfang weg. Außerdem überlege ich, ob ich diese Einleitung auch sein lasse und immer direkt zum Gespräch kommen sollte. Sagt uns gern, wie ihr das findet und jetzt geht's los. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Drum Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich bin, man glaubt es kaum, schon wieder in Berlin, um hier mit meinem heutigen Gast zu sprechen. Bevor ich euch sage, wer es ist, als wüsstet ihr es nicht schon, noch kurz die Hausmeisterei. Bitte, bitte, bitte folgt uns auf Social Media und vor allem auf dem Podcast-Dienst eurer Wahl. Lasst eine gute Bewertung da, wo es geht, und es geht mittlerweile fast überall, und sagt anderen Menschen, die ihr mögt und auch die ihr nicht mögt, dass es den Drum Talk gibt. Außerdem steht uns ein neues Jahr bevor. Es lohnt sich also umso mehr, mir Wünsche zu schicken, wen ich einladen soll. Seid kreativ, inspiriert mich bitte. Vielen Dank. Ich gebe zu, dass ich meinen heutigen Gast schon ganz lange vor mir herschiebe. Einladen will ich ihn eigentlich schon seit einem Jahr. Aber immer, wenn ich kurz davor war, ihn anzurufen, dachte ich, ey, der hat so viel zu tun, der hat bestimmt keinen Bock. Hatte er aber Gott sei Dank doch. Er hat nämlich sehr spontan zugesagt. Mit Podcasten kennt er sich aus, mit Trommeln natürlich auch, sowohl auf dem Drum Throne als auch in schwindelerregenden Höhen. Außerdem kann er kochen wie Biolek, kennt sich mit der Flussschifffahrt aus und ist ein alter Vespa-Fan. Ich habe eine kleine Vorgeschichte mit ihm, von der er selbst wahrscheinlich gar nichts mehr weiß, hey, aber dazu gleich mehr. Gekocht hat er auch schon, nämlich Kaffee für uns. Herzlich willkommen dem Mann, der einem mit seinen Insta-Posts regelmäßig das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Einerseits natürlich mit seinem blendenden Aussehen und andererseits immer wieder mal mit seinen kulinarischen Künsten. Herzlich willkommen, Florian Specki Speckhardt.
Hey Ben, was für ein wunderschöner Einstieg. Das geht runter wie ein Schluck Rotwein.
Das passt. Es gibt jetzt eine, ich muss noch ein zweites Intro machen, das kann ich nicht liegen lassen. Herzlich willkommen bei Drummer sucht Frau und dir, Specki, die herzlichsten Glückwünsche zu deinem neuen Liebesglück mit Inka.
Inka Bausi und ich, ja, wir sind jetzt seit einiger Zeit zusammen, laut ja. Der Yellow Press.
Richtig,
es ja. Es macht richtig Spaß, selbst mit zu verfolgen. Mich haut's regelrecht immer wieder ins Essen, wenn ist da wieder neue Stories kommen.
Ja, die konnte ich nicht lassen, aber was war das? Es gab so einen Artikel in der Bunden oder sowas, ne?
Richtig. Ich weiß gar nicht, wie dieses Käseblatt hieß, wo die das abgedruckt haben. Das war so eine Paparazzi-Geschichte. Ich bin mit Inka befreundet.
Tatsächlich. So, also ja. Das Foto ist echt, ist nicht gestellt.
Nee, das ist, wir kennen uns gut, wir mögen uns, wir gehen Kaffee trinken, wir gehen auch mal Abendessen und so weiter, aber wir gehen nicht miteinander ins Bett. Also noch nicht. Ey, passiert auch nicht.
Ja, in anderen Fällen würde auch dein Sänger sofort schwer intervenieren.
Oh ja.
Hat er ja schon, der wird ja schwer eifersüchtig. Ja,
der sieht da auch genauso aus wie Inka Bausi.
Ja, auf dem Kopf jedenfalls. Ja,
eine gewisse Ähnlichkeit. Nee, also Inka und ich sind kein Liebespaar. Wir sind befreundet und haben uns irgendwie beim Kaffeetrinken wohl ablichten lassen. Und dieser Paparazzi hat natürlich sofort recherchiert, wer ist der Typ, der da mit Inka beim Kaffeetrinken sitzt. Und da ist schnell rausgekommen, dass der sich dann auch gut informiert hat. Das war teilweise ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich fand es auch richtig cool, dass er natürlich gleich rausgefunden hat, dass ich gern koche, dass ich ein großer Hundefan bin, überhaupt ein großer Tierliebhaber bin, dass ich, was stand noch alles drin, dass ich an einem Kochbuch arbeite, dass ich Schlagzeuger bin natürlich, einer erfolgreichen deutschen Band und so weiter. Und dass es ja alles super passen würde. Und dass jetzt die Inka Bausi jetzt endlich dann doch mal unter die Haube kommt, weil die ist natürlich die absolute Profikupplerin im deutschen Fernsehen. Die Sendung Bauer sucht Frau läuft, glaube ich, seit 18 Jahren.
Und
es ist völlig, ja, es ist richtig alt. Und es ist die erfolgreichste Fernsehsendung von RTL. Es ist von der Quote stärker als Wer wird Millionär. Man glaubt es nicht, aber es gucken richtig viele Menschen dieses Format.
Und wenn man jemanden fragt, guckt keiner.
Es geht auch niemand zu McDonald's übrigens.
Richtig.
Ja. Und keiner will auch irgendwas mit dem FC Bayern zu tun haben. Ja. Also das ist ganz eigenartig, dass genau diese Sachen, wo jeder sagt, nee, damit habe ich natürlich nichts zu tun, das sind die Dinger, die am besten laufen.
So, hier ganz klares Pro, die Sendung ist mir jetzt erstmal egal, aber ganz klares Pro in der Pause in tiefer Freundschaft zu Specki. Aber, liebe Leute, hier haben wir es einmal ganz klargestellt, Yellow Press ist und bleibt manchmal einfach
Sehr überraschend.
Ja.
Aber auch amüsant und
ich fand's super lustig.
Ja, ich auch. Ich werde dich mal versorgen mit noch weiteren Artikeln.
Ja, mega.
Da gibt es einiges inzwischen.
Fantastisch. Ich habe es gerade schon angeteasert und das muss ich jetzt auch einmal loswerden, denn ich erwarte noch eine Rechtfertigung. Wir haben nämlich eine kleine gemeinsame Geschichte, von der du natürlich überhaupt nichts weißt, wenn sie eigentlich in der Banane ist. Und zwar, das passt eigentlich total gut, denn mein letzter Gast in diesem Podcast war Nick Kahl, der Schlagzeuger von Lord of the Lost.
Ah.
Und mit Nick wiederum habe ich auch eine Vorgeschichte, denn Nick und ich haben vor circa 13 Jahren zusammen in einer kleinen Band gespielt. Wir waren Lohnmucker für eine kleine Dark-Pop-Band und haben zusammen getourt, haben mehrere Support-Touren gemacht mit verschiedenen Bands. Unter anderem, und ich glaube, das war die längste Support-Tour.
Sag nicht, dass wir zusammen auf Tour waren.
Nee, wir waren nicht zusammen
auf
Tour. Aber pass auf, wir waren, also ich und Nick mit dieser Band, waren zusammen auf Tour als Vorband von der Letzten Instanz.
Ach.
2010.
Ich gerade ausgestiegen,
oder was? Da warst du gerade ausgestiegen und David Page hat da gespielt. Und wir waren mit denen eben auf dieser Tour, das war auch alles ganz lustig. Und dann begab es sich, also es war so, wir waren da als Lohnmucker und auch so ein bisschen als, diese Band, das waren Freunde von uns und wir haben die ein bisschen supportet, wir haben da eigentlich kein Geld verdient. Es gab eine wichtige Währung und das war, dass die Band immer sehr darauf geachtet hat, dass für uns, da wo wir spielen, immer genug Bier da ist. Das war wichtig. Das war wichtig, dass Bier da ist. Und das war manchmal ein bisschen schwieriger. Da haben sich die Veranstalter angestellt und nee, ihr kriegt nur einen halben Kasten und so. Also das war wichtig. So. Bier, wichtigste Währung, muss man dazu wissen.
Ja.
Jetzt war es so, dass wir mit der Letzten Instanz zusammen in München im Backstage gespielt haben.
Aha.
Das es, glaube ich, gar nicht mehr gibt.
Doch, gibt's.
Gibt's. Da haben wir gespielt und die Band bekam Besuch von ihrem ehemaligen Schlagzeuger.
Ja.
Ja, du warst zu Besuch.
Ich kann mich erinnern.
Das war das erste Mal, dass ich dich live in der Farbe gesehen habe. Und zwar folgendermaßen. Wir saßen in unserem Backstage-Raum und du standst so vor der Tür bei deinen Ex-Jungs.
Ja.
Gucktest so kurz rein, tratst einen Schritt in unseren Backstage, nahmst ein Bier aus unserem Kühlschrank und tratst wieder raus. Das war unser Bier.
Wirklich?
Jawohl.
Und ich habe nicht darum gebeten, ein Bier nehmen zu dürfen?
Nein. So. Ach, du Scheiße. Was hast du dazu zu sagen?
Okay, da muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich würde mich selbst als relativ höflichen Menschen einschätzen, der eigentlich, also nicht bettelt, aber zumindestens fragt. Also in dieser, ich bin sprachlos, es kann gar nicht sein, ich glaube fast gar nicht, dass mir das passiert ist, aber wenn du es so sagst, dann wird es auch so sein. Ich möchte mich hiermit entschuldigen und du wirst auf den Heimweg dieses Bier, was ich dir gemopst habe, vor inzwischen fast 14 Jahren, 2010, das gebe ich dir jetzt wieder mit.
Super, dann fahr ich mit diesem Bier dann nach Osterode zu Nick und wir teilen uns das und dann ist auch jegliche Schuld beglichen. Vielen Dank. Ich glaube auch ehrlich gesagt tatsächlich, darüber sprechen wir sicherlich später noch, war sicherlich auch ein stranger Besuch für dich, oder?
Das war sehr strange. Der Ausstieg damals von Letzter Instanz war für mich nämlich eigentlich auch eine totale Herzensangelegenheit. Es war eine Band, die hat deswegen eigentlich gut geschwungen, weil wir sehr gut befreundet waren. Und ich weiß nicht, wie oft man im Leben die Chance bekommt, dass man von einer ganz okay laufenden Band zu einem zu einem richtig großen Act wechseln kann.
Naja, du hast es mal mit Eintracht Frankfurt und Bayern München verglichen,
glaube
ich, so, ne?
Und genau.
Das ist einfach so, muss man einfach sagen.
Es ist so, genau. Und ich bin auch total happy, dass ich das alles gemacht habe. Nur ist es dann natürlich bei dem einen oder anderen von der Letzten Instanz auch ein bisschen in den falschen Hals gekommen und der hat sich da persönlich angegriffen gefühlt. Wir mussten zum Glück nicht viel über Anwälte oder sowas klären, aber ich war natürlich auch in der GbR, also in der Letzten Instanz Firma praktisch mit drin, da musste ich erstmal raus und so weiter und man musste das alles irgendwie auseinanderklabüsern und das war eigentlich so das Ekelhafte. Also ich sage jetzt mal, wie wenn du dich von deiner Frau scheiden lässt
und dann musst du das Haus aufteilen,
in die du fürchterlich verliebt warst und sie auch in dich und irgendwann stellt man fest, es hat sich was geändert, wir trennen uns. Und dann geht diese Schlammschlacht los. Die Schlammschlacht war nicht so schlimm, das muss ich auch dazu sagen. Wir haben uns da versucht, auch tief in die Augen zu gucken und zu sagen, ey Leute, das ist jetzt so. Und seid mir nicht böse, ich will diese Chance wahrnehmen, weil ich kann ganz einfach jetzt einen Karrieresprung machen, der für mich nicht nur mich zu einer erfolgreicheren Band bringt, sondern mein ganzes Leben komplett anders. Ich kann mein ganzes Leben dadurch ganz neu aufstellen. Was in erster Linie auch damit zu tun hat, dass ich zum Beispiel bis dahin ja sehr viel Unterricht gegeben habe. Ich hatte 3 Unterrichtstage und ich habe mich nie als Schlagzeuglehrer gesehen, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich immer spielen und ich habe gern Unterricht gegeben, aber mir war es zu viel. Und nachdem die Band auch viel unterwegs war und ich mit vielen anderen Projekten auch gearbeitet habe. Ich war ja auch richtig Freelancer noch zu der Zeit. War es so, dass ich eigentlich ständig nur drauf und dran war, diesen Unterricht nachzuholen, den ich ständig verlegen musste. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt noch lang mache, dann kann ich auch irgendwann nicht mehr. Weil wenn hätte ich mal einen freien Tag gehabt, war es ganz klar, dass ich da auf jeden Fall versuche, so viele Stunden nachzuholen wie möglich. Also das heißt, ich habe durchgearbeitet und es ist kein Spaß oder kein Witz, wenn ich sage, dass ich im Jahr 2009 12 Nächte in meinem eigenen Bett war. Ich war nur unterwegs und ich war am Filter. Also ich konnte auch nicht mehr. Ich habe gesagt, ey, wenn das jetzt noch lang so geht irgendwie, es ist irre. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Studiojob in Hamburg gehabt und musste nachmittags nach Athen fliegen, um einen Jingle zu spielen im ersten griechischen Fernsehen, um dann den nächsten Flieger wieder zurück nach Hamburg zu nehmen, um nochmal den nächsten Take zu spielen. Also das war wirklich so, wo du denkst, ey, Alter, was mache ich hier eigentlich? Das geht nicht lang gut. Und dann kam eben, wie gesagt, die große Band aus Berlin, zu der man auch immer schon ein bisschen aufgeguckt hat, natürlich zu letzten Instanzzeiten. Das war immer die Band, die war halt dann auf den Festivals, wo letzte Instanz um 15 Uhr nachmittags gespielt hat, war in Extremo am Abend der Headliner. Und das war kein Neid, ich bin überhaupt kein neidischer Mensch oder so, aber ich habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, ey, irgendwie würde ich auch gern da mal hinkommen und in Anführungszeichen wär Rockstar
nicht,
sein.
Natürlich, wenn ja. Nicht.
Logo. Genau. Ja, wer nicht. Und dann hat sich's irgendwie ergeben und dann kam eins zum anderen und es ging eigentlich auch ganz schön schnell und rucki-zucki, bis ich auf einmal dann mich in dieser Band wiedergefunden habe. Und ich habe gar keinen Fehler gemacht. Im Gegenteil, es ist super schön, diese Phase im Leben zu haben. Die wird auch nicht ewig gehen, muss man auch sagen. In Extremo, meine Bandkollegen sind ja schon deutlich älter als ich bin, mit Abstand der Jüngste. Unser Sänger wird im Mai nächsten Jahres 60. Oh. Also man kann sagen, das geht jetzt noch ein paar Jahre und irgendwann wird sich's einfach dann, ist halt dann Schluss. Da bin ich aber immer noch ein relativ junger Mensch. Ich werde nächstes Jahr 45 Jahre und also zu meinem 50. oder sowas kann es sein, dass es die Band auch nicht mehr gibt. Die Frage ist, was mache ich dann? Werde ich dann nochmal Rockstar und bin der Drummer, der bei der nächsten Band irgendwie einsteigt? Oder sage ich, ey, ich glaube, ich habe es gesehen, ich habe es gemacht, ich habe es gehabt, ich habe irgendwie jedes Festival, wo ich mal sein wollte, gespielt und dann womöglich waren wir da auch noch Headliner oder sowas. Ey, was soll noch kommen? Und es kann also sein, dass ich dann sage, ich werde auf jeden Fall weiterhin Schlagzeug spielen, weil das einfach auch eine große Leidenschaft ist, aber ich werde nicht mehr davon abhängig sein, vielleicht davon leben zu müssen oder leben zu wollen.
Na und darüber hinaus, du hast auch mal irgendwann in einem Interview, das ist schon ein paar Jahre her, hast du mal darüber gesprochen, dass dieses Mittelalter-Rock-Thema, wir müssen noch nachher noch mal ein bisschen für diejenigen von euch, die es nicht genau wissen, ein bisschen genauer über In Extremo sprechen, aber dass dieses Mittelalter-Rock-Ding dich jetzt auch nicht einschränken soll, dass du dich auch durchaus woanders sehen würdest und ja, auch andere Sachen ausprobieren möchtest.
Um es kurz zu machen, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, aber ich würde nie im Leben, und zwar nie im Leben, auf die Idee kommen, eine Mittelalter-Rockband zu gründen.
Alles klar.
Nicht, weil ich würde einfach nicht auf die Idee kommen. Ja. Ich bin nicht mit dieser Musik groß geworden. Ich bin mit Rock und Metal natürlich sehr verbandelt, aber da waren nie Dudelsäcke mit dabei. Und deswegen ist eigentlich total witzig, dass ich immer in Bands gespielt habe, wo ich mir denke, ja, so eine Musik würde ich nie machen.
Ja, und auch trotzdem immer mit so einem Herzblut, ne? Also ich
total.
Ich meine, ich sehe das ja und ich finde es immer besonders spannend unter dem Aspekt, dass du sozusagen Nachzügler in der Band bist, also nicht zur Originalbesetzung gehörst, aber man sieht ja, also ihr zeigt ja auch viel, du zeigst ja auch viel und man merkt ja einfach oder man sieht ja einfach ganz deutlich, wie miteinander ihr seid, wie engagiert du auch in der Band bist, wie die dich aufgenommen haben, wie du alles mitträgst, was da passiert und so. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass man das Gefühl hat, du spielst dann nur Schlagzeug. Bei weitem nicht.
Also das ist ja auch der, ich glaube, das ist der springende Punkt inzwischen. Ein erfolgreicher Musiker zu sein, heißt ja nicht mehr, seine Zeit am Instrument zu verbringen. Das, was ich mit Abstand am wenigsten tue, bei und für In Extremo, ist Schlagzeug spielen. Ja. Wirklich. Und zwar mit Abstand.
Ja.
Also es gibt so viel. Wir bestehen ja auch aus 6 Firmen. Das heißt, wir sind ein mittelständischer Betrieb. Das klingt total bescheuert, aber es ist so. Wir sind eine GmbH, wir sind eine GbR, wir haben eine Merchandise-Firma, wir haben eine Publishing-Firma. Also da gibt es ganz andere Sachen zu tun, als jetzt zu sagen, komm, lass uns mal nochmal das Programm durchspielen. Wir haben nächste Woche eine Show. Das machen wir natürlich auch, aber das ist nicht mehr der Kern der ganzen Sache. Und ich hätte mir das nie gedacht, dass ich als Profi-Drummer letzten Endes gar nicht so viel Schlagzeug spiele. Was Vor- und Nachteile hat. Der größte Nachteil ist, man wird definitiv nicht besser. Das ist wirklich so. Ja. Man merkt, wenn ein Typ so richtig mit dem Instrument oder ein Mädel mit dem Instrument so richtig verwachsen ist, weil man ständig da dran sitzt. Und zu den Zeiten, als ich Unterricht gegeben habe und selbst noch viel geübt habe und am Abend noch eine Bandprobe hatte, dann war einfach der Tag mit 14 Stunden am Schlagzeug war klar. Und das war jeden Tag so. Und da wirst du saumäßig gut. Ob du die ganze Zeit am Üben bist. Nee, du hast immer die Stöcke in der Hand, du bist immer dran, du bist so im Thema.
Ja.
Und das ist mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, total verloren gegangen. Wir sind ja hier in Kreuzberg.
Da ist das Üben nicht so, ne?
Unser Proberaum ist in Pankow. Hm. Also ich sage jetzt mal eine Stunde. Hm. Ja, eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Das überlegst du dir dann schon, ob du sagst, ich mach mal. Dann sitzt du halt hier mal im Pad oder sowas. Oder auf meinem Schiff habe ich natürlich auch ein Übungspad. Und gehe meinen Ankerliga-Nachbarn auf den Sack irgendwie. Gibt's auch ab und zu mal einen bösen Blick oder auch sogar mal einen Pfiff oder irgendwie sowas. Aber ich übe nicht wirklich aktiv, weil, wie gesagt, meine Aufgabe bei In Extremo ist nicht mehr unbedingt, mich nur um die Musik zu kümmern, sondern da gibt's ganz andere Sachen. Das hat jetzt auch sehr nach Bürokrieg geklungen. Ist es auch nicht nur, In Extremo ist eine Band, die muss einfach auch draußen viel stattfinden. Das heißt, ich kümmere mich viel um die ganze Social-Media-Kiste. Dann sind viele Podcasts, komischerweise. Also würde ich so viel am Schlagzeug sitzen, wie ich Podcasts mache, dann wäre ich ein ganz, ganz passabler Schlagzeuger. aber ich komme ja auch gerade von einem Podcast, habe ich dir ja vorher schon erzählt. Gestern Abend gab es auch einen schlimmen Alkoholunfall. Dann mit dem Kollegen, mit dem ich gestern für meine Messerschleif-Sponsoren.
Ja, ich habe dir daraufhin gesagt, dass ich was falsch mache, weil ich das kriegen ja unsere Gäste, also unsere Audience hier kriegt es ja auch mit, die Community, dass ich meine Interviews fast immer vormittags führe beim Käffchen und nie abends beim Bierchen. Ich meine, ich muss das mal irgendwie ändern.
Gut, ich bin froh, dass jetzt noch kein Bierchen in dem Spiel ist.
Okay, ja, in dem Fall.
Ich könnte noch gar nicht, ehrlich gesagt. Heute Abend sieht die Welt wahrscheinlich wieder anders aus, aber naja.
Alright, jetzt haben wir schon, alter Schwede, wir sind schon richtig tief drin. Das war schon mal mega interessant, weil das habe ich dir im Off auch gesagt. Ich weiß immer im Vorfeld gar nicht, ich fange so an Sachen aufzuschreiben und frage mich dann immer, ob das denn, hoffentlich kriege ich dann ein interessantes Gespräch raus. Und dann macht es immer so Boom und wir sind irgendwie schon tausend Sachen durch tausend Sachen. Ja, ja. Trotzdem würde ich gerne einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Das müssen wir gar nicht so ausführlich machen, aber hey, für alle, die aus welchen Gründen auch immer Specki Speckhardt noch nicht so richtig kennen, würde ich gerne ein klitzekleines bisschen über deine Vita sprechen.
Ja.
Mal vielleicht auch mit ein paar falschen Infos aufräumen und so weiter. Ich erzähle einfach mal ein paar Sachen über dich, die ich weiß, und du sagst, was Quatsch ist, und ergänzt gegebenenfalls.
Ja.
Fangen wir mal damit an, dass Florian Speckhardt alias Specki TD Jahrgang 1979 ist, und in diesem Jahr ist er in Landsberg am Lech in Oberbayern geboren. Ist das soweit richtig?
Total korrekt.
Sehr gut. Sag mal 1979, sag mal einen Monat.
April.
Sag mal einen Tag.
25.
Nein.
Du auch?
Nee, 26.
Nein.
Doch.
Ach.
Ich bin einen Tag jünger als du.
Nein.
Ja.
Du bist auch 79?
Ja.
Ach. Das ist ja krass. Du bist ja ein richtiger Jungspund, bist
ja. Ja, auf jeden Fall. Das sieht man doch sofort, oder? Ja,
weiß ganz ich, frisch, sind noch grün hinter den Ohren.
Weiß ich immer, wenn ich jetzt einen Tag vor meinem Geburtstag ein SMS schreiben kann.
Krass. Ja.
Ja, insofern.
Aber ich muss zuerst dran denken.
Du musst zuerst?
Nee, nein. Du musst zuerst.
Richtig.
Dann werde ich deinen Geburtstag wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr vergessen, weil ich weiß, der Ben hat sich gestern gemeldet.
Das ist aber schwierig, weil die nächsten Geburtstage, die wir haben, sind die 45. Das heißt, du musst nach deinem 45. am nächsten Tag so klar bei Kopf sein, daran zu denken.
Weißt du, wo ich an meinem 45. Geburtstag sein werde?
Na?
Am 25. April 2024.
Oh, warte doch, ihr habt da Tour, ne? Im April.
Ja. Ich habe einen Day off an dem Tag. Ah. Und zwar in Buenos Aires, in Argentina.
Nein.
Und ich freue mich wie die Sau drauf, weil ich bin ja ein totaler, also nicht nur ein verfressener Typ ohne Ende, sondern ich bin auch ein großer Steakhouse-Fan, besonders wenn es um das argentinische Asado geht. Und Malbec ist eine wunderbare Traube. Ein wunderschöner Rotwein. Und ich werde es richtig krachen lassen, werde Band und Crew in ein wunderbares Asado-Steakhouse in Buenos Aires einladen und werde es krachen lassen.
Das ist ja phänomenal.
Ja.
Boah, klingt das gut.
Das klingt
gut. Großartig. Alles klar, haben wir das mal geklärt. Dein Vater ist Autohändler.
Ne,
mit war Autohändler mit einem eigenen Autohaus auch. Dazu Richtig. Kommen wir gleich nochmal, weil dieses Autohaus ist nicht ganz unschuldig an dem, was du mittlerweile tust. Deine Mutter entstammt einer Bäckersfamilie.
Ja.
War sie selbst auch Bäckerin?
Nein.
Nein.
Sportlehrerin. Aber meine Oma war die erste Bäckermeisterin Deutschlands.
Ja, super krass. Die Story habe ich schon mal gehört und ich finde, es ist richtig so, das klingt jetzt erstmal nach so einem kleinen Flex so, aber es ist eigentlich mega krass.
Das ist richtig krass, weil ich sag immer, meine Oma war so ein bisschen die Beate Use des der Gastronomie, weil die hat sich richtig angelegt, auch mit den Größen aus München, ich sage jetzt mal den Feinkostkäfer und so weiter, die haben alle gekuscht von meiner Oma, weil da kam eine starke Frau, die als erste Frau die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk in Deutschland abgelegt hat.
Ja, einmal das, aber dann, also ich stelle mir allein, also selbst im Kleinen, ich meine, die musste zur Meisterschule gehen.
Ja.
Und dann geht die jeden Tag, oder wie auch immer man das damals gemacht hat, zur Meisterschule unter lauter Typen, die auch alle überhaupt nicht gewöhnt sind, dass da eine Frau sitzt.
Absolut.
Das muss die Hölle gewesen sein.
Und Bäcker, man muss auch sagen, ich meine, heutzutage wird sehr viel maschinell gemacht. Zu der Zeit, als meine Oma in der Bäckerei gearbeitet hat, beziehungsweise die Bäckerei dann auch geführt hat, das war Handarbeit. Und die Bäckertypen, die haben 8 Stunden am Tag Teig geknetet. Mhm. Die haben ausgesehen wie absolute Bodybuilder. Ja? Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Anstrengung ist, wenn man das beruflich jeden Tag macht, diese immer gleichen Bewegungen. Das waren richtige Kerle, ja? Richtige Brecher. Und die wollten sich natürlich von der kleinen Frau erstmal gar nichts sagen lassen. Und die musste sich durchsetzen. Und deswegen sage ich, sie war so eine Vorreiterin, auch in der ganzen Szene, auch gastromäßig gesehen, weil es total unüblich war, dass eine Frau in der Bäckerei das Sagen hat. Es war eine totale Männerdomäne. Mhm. Und sie hat da sich stark behauptet. Und da eben aus dieser Familie mütterlicherseits komme ich eben auch raus. Und die Bäckerei gibt's nach wie vor. Die machen inzwischen, hat der Bruder meiner Mutter gemacht, also mein Onkel. Und inzwischen machen es meine beiden Cousins.
Nach wie vor in Familienhand.
Ist in Familienhand und ist eine hervorragende Bäckerei. Also,
sag mal, wie die heißt?
Bäckerei Mannhardt.
Bäckerei Mannhardt in München?
In Landsberg am Lech.
In Landsberg am Lech.
Ja.
Liebe Leute, das ist mal ein Abstecher wert, würde ich sagen.
Ja.
Aber deine Mutter selber, hast du gesagt, war Sportlehrerin,
ja.
Sportlehrerin ist vermutlich nicht mehr in der Arbeit.
Nee, aber seit Neuestem erst. Meine Mami wird im Februar 70 und hat jetzt...
Ehrlich?
Ja.
Du, ich habe neulich auf Insta ein Foto von ihr gesehen, das ist vielleicht ein Jahr alt oder so.
Ja.
Die sieht aber nicht aus wie 70.
Nee, die ist auch nicht drauf wie 70. Die ist drauf wie... 69 wäre jetzt auch blöd. Nee, die ist drauf wie Anfang 50, würde ich sagen. Sie ist körperlich super fit und die ist eine ganz, ganz gute Basketballspielerin gewesen. Die hat damals bei der SG München gespielt, was dann Bayern München wurde. War in der Nationalmannschaft.
Ach.
Ja, die war richtig gut. Da war aber Damenbasketball in Deutschland hat da kein Mensch drüber geredet. Also jetzt kommen die Männer ja so ein bisschen in der Presse mal vor. Verdientermaßen geile Sportart und super krasse Athleten, aber Damenbasketball
alles da
ist groß.
Genau.
Ja. Damenbasketball war in den 60er Jahren in Deutschland praktisch wie wenn jemand Halma spielt, ja. aber die war sehr gut, genau, und die war Sportlehrerin und hat jetzt aber auch aufgehört, aktiv im Fitnessstudio für Senioren irgendwie Kurse zu geben. Ja, und mein Papi hatte ein Autohaus auch aus zweiter Hand dann, genau. Also mein Uropa hat das Autohaus damals gegründet,
aber
1919.
Auch in der eigenen Familie, also nicht übernommen von irgendwem, nö.
Sondern. Da hat mein Uropa damals 1919 hat den Betrieb eröffnet. Und nachdem dann irgendwann rausgekommen ist, dass weder meine Schwester noch ich in die Fußstapfen der Familie treten wollen und Autohändler weiterhin sein wollen, hat mein Papi gesagt, er baut das ganze Ding um und das Autohaus gibt's nicht mehr. Was sehr cool war, weil meine Eltern haben mich immer total supportet, wenn es darum ging, dass ich gesagt habe, ich werde Schlagzeuger. Und ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, da war ich 4.
Was auch mit dem Autohaus zu tun hatte. Es gibt die
richtig
wunderbare Story und ich finde, das ist wieder so eine tolle Geschichte, in der man sieht, wie man Menschen gerade im jungen Alter schon beeinflussen kann, wenn man doch nur die kleinen richtigen Fäden zieht. und das ist eigentlich bekannt, denn dein Vater hat sein Autohaus ja nicht nur zum Autos verkaufen genutzt, sondern auch als Musikfan, um gelegentlich Jazzkonzerte zu veranstalten.
Richtig.
Und da durftest du große Jazzer, du hast mal Charlie Antolini als ein wichtiges Beispiel genannt.
Ja, total, klar.
Extrem bekannter Schweizer Jazz-Schlagzeuger, der eben da gespielt hat und oft gespielt hat.
Also es war schon fast so, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche, aber Charlie Antolini war praktisch jedes Jahr bei uns. Und Landsberg am Lech liegt 60 Kilometer westlich von München. Mhm. Das heißt, der Landsberger fährt schon auch mal nach München in die Unterfahrt damals zum Beispiel oder ins Allodria. Das waren so die beiden angesagten Jazz Kneipen oder Jazzclubs in München, um jemanden zu sehen, aber es war viel interessanter, die Münchner Jazzszene nach Landsberg zu holen. Und das hat mein Papi gemacht, weil er einfach erstens mal ein riesen Jazzfan war und zweitens, weil er einfach auch gesagt hat, ey, ich habe ein Autohaus, da stehen sonst Autos in diesen Ausstellungshallen. Da muss doch was passieren, da muss ja was gehen. Und daraufhin haben meine Eltern dann damals diese, die haben so richtige Kneipentische gekauft und Stehtische und so und haben eine Bar aufgebaut. Und der Gag war eigentlich, dass die jedem Gast, der reingekommen ist, haben sie auf diesen Tisch einen großen Haufen Erdnüsse gekippt, also in der Schale. Und das hat dann sofort, diese Ausstellungshalle hatte richtige Jazzclub-Atmosphäre. Das ging ganz schnell, da hast du gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt keine Ausstellungshalle mehr, das ist wie in einem krassen New Yorker geilen Jazzclub. Ja. Und das, da kann ich mich natürlich dran erinnern. Und ich durfte dann oft beim Soundcheck noch dabei sein.
Du warst klein, ne? Du konntest ja nicht abends
im Konzert. Mit drei irgendwie so hat das angefangen, als ich drei war. Also praktisch Anfang der 80er Jahre. Muss ungefähr 1982 gewesen sein. Da waren die ersten Konzerte. Und da durfte ich den Soundcheck noch mit angucken. Und da war zum ersten Mal dann eben Charlie Antolini da. Der damals ja auch schon... Der war damals, kam mir schon wie ein älterer Herr vor, ja. So ein richtig Schweizer Gentleman, ja, immer mit so einem Sakko und mit einem Anzug und goldenen Manschettenknöpfen und so, ja. Also es war immer schon so eine Figur, kann ich mich erinnern, in meiner Kindheit, der kam einmal im Jahr und hat da gespielt. Was da genau los war, habe ich irgendwie noch gar nicht gecheckt, aber ich wusste, der Charlie Antolini kommt wieder. Und das war für mich ein Highlight. Das war wie Weihnachten. Und dann wurde ich halt auch ein bisschen älter und habe immer auch schon getrommelt und gespielt. Und natürlich hat mir der Charlie dann immer nachmittags ein kleines Stündchen gegeben.
Ehrlich?
Ja, das war dann jedes Jahr so. Die haben Soundcheck gemacht. Meine Mami hat dann für die ganze Band gekocht. Und bei uns in der Wohnung war praktisch dann auch das Catering für die Band. Und dann ist man mit dem Charlie Antolini in mein Kinderzimmer gegangen. Da stand ja schon mein Schlagzeug. Und dann hat er mir, der ist ja ein bisschen gestimmt und so. Das war für mich, wie gesagt, das war wie so ein Engel, der so durch die Wohnung schwebt. So eine totale Koryphäenfigur. Und dann hat man so ein bisschen, hat er mir ein paar Sachen gezeigt. Ich habe zum Beispiel die sogenannte Mama-Papa-Übung habe ich von ihm.
Doubles.
Ja. Double Stroke. Das hat er gesagt, ich soll immer Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa. So habe ich die ersten Double Strokes mit auf den Weg bekommen. Ja. Als Mama-Papa-Übung von Charlie Antolini. So, das ist irgendwie die Story. Ja.
Boah, und das war dir zu Hause. Also, das kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten. Mann, oh Mann.
Nee, aber meine Eltern, wie gesagt, haben es möglich gemacht. Die haben mich total supported.
Naja, die haben ja, also das fand ich auch so eine geile Story, dass du ja auch wirklich... So richtig, also es gibt, ich glaube, das ist eigentlich mehr so ein Witz, dass man so sagt, ich habe von meinen Eltern ein Fahrrad geschenkt bekommen, erste Weihnachten eine Klingel und dann das Vorderrad und so ungefähr. Aber so hast du dein Schlagzeug bekommen.
Ja, und das war sehr, sehr gut.
Ja.
Mein Papi ist auch so ein Hobbymusiker, spielt ein bisschen Bass und ein bisschen Trompete. Und ich habe, wie gesagt, meine erste Snare Drum bekommen, da war ich drei. Weil ich habe vorher die Küche meiner Mami auseinandergenommen.
Ja, ich kann verstehen, dass das nervt, aber ganz ehrlich, dem dreijährigen begeisterten Trommler eine Snare zu schenken, finde ich auch sehr mutig.
Es war mutig, aber es war eigentlich nur zum Schutz der Kochtöpfe.
Ja, okay.
Also man hätte sich jetzt aussuchen können, mache ich die Küche weiterhin kaputt und hau alles zu Brei oder kriege ich eine Trommel und kann mich an der verlustieren. Auf jeden Fall hatte ich an Weihnachten, als ich drei war, die erste Snare Drum unterm Weihnachtsbaum liegen. Und daraufhin habe ich immer zum Geburtstag und zu Weihnachten immer wieder ein kleines Teil vom Schlagzeug dazu bekommen. Ich habe angefangen mit der Snare Drum, dann gab es eine Bass Drum, dann kam die Hi-Hat. Ja, das hat aber dann praktisch schon eineinhalb Jahre gedauert, um dieses Kick-Snare-Hat-Ding irgendwie am Start zu haben.
Ja.
Was super war für mich als Kind, weil ich habe immer ein halbes Jahr Zeit gehabt, um mich wieder mit dem neuen Teil vom Drumset zu beschäftigen und das wieder in das zu integrieren, was ich schon habe.
Ja.
Also das heißt, für ein Kind war das, ich konnte natürlich gar nicht drauf warten, ich wollte immer ein riesen Schlagzeug dann haben, aber es hat halt gedauert und ich habe ganz langsam, Step by Step, die Instrumente kennengelernt. Und mein damaliger Schlagzeuglehrer hat auch mal gesagt, das Schlagzeug ist kein Instrument, das Schlagzeug ist eine Ansammlung von Instrumenten. Und genau so habe ich eigentlich Schlagzeug spielen gelernt, nämlich nicht als ein Instrument, als ein geschlossenes, sondern als viele kleine Pieces. Mhm. Ja. Und das war für mich ganz wichtig und ganz super. Und dann habe ich auch schon relativ zeitig dann, glaube ich, als ich sieben war, in meiner ersten Rockband gespielt.
Das ist auch so eine eine der besten Storys, die ich hier gehört habe, wenn es die ist, die du gerade meinst, denn du wurdest quasi angeworben.
Ja.
Und zwar mit 7 oder 8, ich glaube, ich habe mal irgendwo 8 gelesen, es mag auch 7 gewesen sein, ja, von viel älteren Menschen,
ja,
die dich einfach im Haus haben trommeln gehört.
Richtig.
Erzähl doch mal, was da passiert ist.
Das waren Jungs aus der Nachbarschaft. Und natürlich hatte ich ein Schlagzeug, und wir hatten damals keinen Musikkeller oder sowas, sondern ich hatte mein Schlagzeug in meinem Kinderzimmer stehen. Und da habe ich geübt und gespielt und habe Musik aufgelegt und habe halt dazu getrommelt.
Baby, you can drive my car.
Richtig, das war...
ich wollte sehen, ich darf sehen. Liebe Leute, kurzer Audiokommentar. Florian Specki hat gerade seine Brust vor mir entblößt, denn da ist es drauf tätowiert. Baby, you can drive my car.
Ganz genau, das war mein erstes Tattoo, das muss ich haben, weil das war der erste Rock'n'Roll-Moment in meinem Leben. Da habe ich zum Beispiel, es ist jetzt eine andere Story, aber ich konnte dann schon Platten auflegen und habe gewusst, auf der Beatles-Platte, auf der zweiten Seite, Song Nummer 3 ist Drive My Car. Und das habe ich gespielt. Also die Nadel war noch nicht ganz am Ende von dem Song, war sie schon wieder am Anfang.
Liebe Kinder, damals war das gar nicht so, dass man seine Playlist auf Spotify auf Dauerschleife gestellt hat, sondern man hatte eine LP und musste, naja, dazu später mehr.
Genau. So, auf jeden Fall habe ich den Song die ganze Zeit getrommelt. Aber als damals dann die Nachbarsjungs, die so, glaube ich, damals 18, 19, 20 Jahre alt waren, immer wieder an unserem Haus vorbeigelaufen sind und gehört haben, dass da einer trommelt. Und
die scheinbar nicht scheiße, weil...
Irgendwie, also ich habe halt gespielt. Und weißt du was, dann ist es ja meistens nie ganz so scheiße, wenn man einfach spielt. Mhm. Ja, wenn der Kopf irgendwann dazukommt, dann klingt es meistens besser als ohne Kopf. Und ein 7- oder 8-Jähriger schaltet relativ selten beim Schlagzeugspielen den Kopf schon ein. Deswegen sind die auch so unbedarft, die Kids. So, auf jeden Fall die Nachbarsjungs, die wollten eine Band gründen. Und er hat einen Schlagzeuger gefehlt. Und die laufen bei mir am Haus vorbei und hören halt immer wieder, dass da einer trommelt. Daraufhin haben sie geklingelt und meine Mami hat die Tür aufgemacht. Da hat sie gesagt, kann es sein, dass bei Ihnen aus dem Haus hier immer Musik kommt und da spielt doch jemand Schlagzeug? Ich bin der Michael und ich suche einen Schlagzeuger für meine Band. Kann ich mal den Schlagzeuger sprechen? Und da hat meine Mami gesagt, na klar, komm noch mal rein. Ich zeig dir den Schlagzeuger mal. Der hat sie ins Kinderzimmer an die Tür aufgemacht und dann saß halt ein 7-Jähriger dran mit so riesengroßen Trommelstöcken und so. Und alles klar, das ist ein Baby, aber jetzt muss ich ja fragen, jetzt bin ich ja schon da. Und dann hat er gesagt, ey, ich höre dich immer Schlagzeug spielen, das klingt gar nicht so schlecht. Ich will eine Band machen, will eine Band gründen, ich spiele Gitarre und ich singe. Willst du bei mir Schlagzeug spielen? Und ich habe den angeguckt und gesagt, na klar, was ist denn das für eine bescheuerte Frage?
So den Hammer.
Und so ging das los. Und dann hat man auch relativ fleißig angefangen und hat auch gleich ein Programm gehabt und dann gab es die ersten Gigs. Und ich weiß noch, da muss ich auch selber immer drüber lachen, ich hatte zu der Zeit einen Drumtech und einen Chauffeur, weil mein Papi war nicht der Drumtech, der hat das Schlagzeug nach dem Gig abgebaut, weil ich musste ja sofort nach Hause und ins Bett, weil ich war 7 oder 8 Jahre alt, wie gesagt. Und mein Chauffeur war meine Mami. Das heißt, also ich bin von der Bühne runter.
Bisschen noch, wie jetzt eigentlich.
So wie jetzt, genau. Der Kreis schließt sich jetzt ja, wieder. Genau. So wie ich angefangen habe, so bin ich jetzt da auch wieder gelandet. Also es ist wirklich total cool, wenn ich mir das vorstelle. Irgendwie bin von der Bühne gegangen, habe wahrscheinlich mein leicht angeschwitztes Handtuch noch so in die Ecke gedroppt und bin ins Auto gestiegen. Meine Mami hat mich nach Hause gefahren und mein Papi hat die Hütte abgebaut und hat alles nach Hause gebracht. Also es ist total witzig eigentlich, wenn ich mir das überlege. Ich würde es, hätte ich Kinder, die ich glaube ich nicht habe, also ich weiß auf jeden Fall nichts davon. Wenn ich Kinder hätte, ich würde es auch so machen.
Ja, aber ganz ehrlich, da einfach mal Props raus, weil das sagt man so leicht. Ne? Ich habe Kinder und ich unterstütze sie natürlich auch, wo ich kann, aber es ist, man muss das auch ein bisschen mit seinem Leben vereinbaren können. Das ist auf vielfältiger Aufwand und so und das ist jetzt nicht so, wenn man Eltern wird, hat man ja nicht auf einmal nichts anderes mehr zu tun,
ja,
sondern das kommt ja alles on top und das ist klar, schon ein Akt und das ist schon, also für mich Speckhardt, ist schon so nicht selbstverständlich. Und
aber bist du ein guter Papi?
Ach, kann man das von sich selber sagen? Ja,
bin gut, ich. Glaube ich doch, dir auch. Glaube ich dir sofort.
Ich glaube schon. Das Schlimme ist...
Aber ich kann ja gar nicht dein Sohn sein, weil ich bin einen Tag älter als du.
Richtig.
Das wäre schwierig. Das kann nicht hinhauen.
Ich bin mal gespannt, denn seit einiger Zeit, also meine ältere Tochter hört diesen Podcast.
Aha, sehr schön.
Und vielleicht kann
Schöne Grüße. Wie heißt sie denn?
Alena heißt sie.
Hallo Alena, hier spricht dein Freund Specky Didi von der Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Schöne Grüße aus Kreuzberg und frohes Fest.
Oh Gott, und jetzt komme ich zu Hause, haue. Das war alles lieb gemeint, Schatz. Du hast es gerade am Rande noch kurz erwähnt. Du hast, du bist nicht alleine aufgewachsen, du hast auch eine Schwester.
Ja.
Die durfte ich auch schon mal auf Instagram sehen. Und die hat es nicht in die Musikwelt verschlagen, aber auch nicht in die Autohauswelt.
Nee, die wollte zu der Zeit noch Balletttänzerin werden. Ah. Die war sehr, sehr gut. Die war dann auch in Paris an so einer Schule und in München an der Bosel-Stiftung, also auch so eine ganz, ganz renommierte Ballettschule. Das Problem war, sie ist zu groß geworden. Die ist wie groß? 78 und für eine Profi-Tänzerin hört es bei 1,75 ist absolut Maximum. Das in erster Linie deswegen, weil wenn die zum Beispiel in einer Reihe tanzen, dann darf keiner,
also die Orgel fahren.
Genau,
ja,
richtig. Klar. Die müssen eigentlich alle gleich groß sein. Und das war dann das Ding, wo sie dann auch gesagt hat, ey, das wird nichts, ich bin einfach zu groß für den Job. Und dann ist sie Fotografin geworden. Und jetzt ist sie Fotografin. Das ist ein hartes Brot heutzutage, Fotograf zu sein, aber sie macht es gut. Und wir sind also beide so ein bisschen künstlerisch.
Ja, auf jeden Fall.
Die beiden Kids.
Ist sie die ältere oder jüngere Schwester?
Älter.
Die ältere Schwester. Also hat sie dich noch ein bisschen unter der Knute haben können.
Oh, wir haben uns ganz schön geprügelt, Mann, ey.
Ich habe keine Geschwister, aber ich habe das Glück, dass ich zwei Kinder habe. Das heißt, ich darf ein bisschen Geschwister aufwachsen sehen. Und ich sehe schon auch, dass es hier und da herausfordernd ist.
Ja.
Aber in meinem Gefühl ist es dann irgendwann ab einem gewissen Alter, ich weiß nicht, wann das ist, aber irgendwann ist doch egal, oder? Also wenn man irgendwann erwachsen ist, irgendwann ist es doch eigentlich nur noch cool.
Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass ich kein Einzelkind bin. Bin, glaube ich, sowieso, also wenn ich das von mir selbst so sagen soll, ich glaube, ich bin ein totaler Teammensch. Ich fühle mich auch in Gesellschaft sehr, sehr wohl. Also es ist bei mir selten, dass ich sage, oh, ich will meine Ruhe haben und will allein sein. Auf meinem Schiff bin ich öfter mal allein, das ist aber ein anderes Alleinsein, weil auf einem Schiff hast du erst immer was zu tun und wenn es letztendlich Deckschrubben ist und das machst du ganz schön oft und ganz schön intensiv auch und dann ist es natürlich auch, wenn du einfach mal am Schiff sitzt und du hängst zum Beispiel irgendwo an einem schönen Ankerplatz, dann hast du ja auch zu tun, weil du einfach so beschäftigt bist mit Natur gucken. Also die Schwäne und die Enten und wie der Wind die Bäume biegt und was weiß ich kann mich da nicht satt sehen, das Da bin ich auch richtig sauer manchmal, wenn es dann dunkel wird. Weil ich sage, jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt ist alles schwarz da draußen, ich will weiter gucken.
Dann ist das hier gerade nicht dein Jahreszeit.
Richtig, wie so ein trotziges Kind irgendwie.
Ja. Ich hab mal so eine kleine Side-Fact-Frage, weil mir gerade eingefallen ist, dass ich mich ich kann mich noch erinnern, dass ich mal irgendwann auf der Musikmesse am Stand eines namenhaften Trommelherstellers, deren Trommeln du spielst, gab es so fette Grafiken mit Trommlern und da warst eben auch du dabei und mit deinem Namen fett drauf. Und da habe ich mich schon zum ersten Mal gefragt, warum TD?
Ja, oh Gott.
Da gibt es, also ich habe was gelesen.
Ja, sag mal, was du weißt.
Ja, was ich weiß. Also ich weiß nicht, was TD heißt. Ich habe so eine vage Idee, aber die sage ich nicht.
Okay.
Aber mir ist mal der Name Jackson Brown untergekommen.
Ja, da kommt's her. Und weißt du was? Ich weiß auch nicht, was TD heißt. Aber jetzt zu der Geschichte. Mir wurde dieses TD verliehen, TD von Jackson Brown. Ich war 1996 in Markt Oberdorf in der Bayerischen Musikakademie bei einem Drum-Seminar namens Rhythms. Mhm. Da waren als Dozenten Dave Weckl, Terry Bozio, Marco Minnemann war, glaube ich, auch mal da, Rick Latham. Es war ganz schön was los, also High-End. Ja. Und auch ein weiterer Dozent war Luis Conte. Mhm. Der Perkussionist von Phil Collins damals zum Beispiel oder aber auch von Jackson Brown. Und dieser Luis Conte hatte einen Kumpel dabei oder einen jungen Mann dabei, Jay Page aus Los Angeles. Das war nämlich der Neffe von Jackson Brown. Und der durfte praktisch mit Luis Conte nach Europa kommen und bei diesem Seminar mitmachen. Und ich bin damals in dieses Zimmer, in das ich eingeteilt war. Ich war dann 16, glaube ich, oder so. Und komme in dieses Zimmer und sage, hey, hi, ich bin Specky, alles klar und so. Talk in English, please. Habe ich gemerkt, alles klar, ich habe es mit einem amerikanischen Schlagzeugerkollegen zu tun. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und super schnell angefreundet und haben die ganze Woche miteinander verbracht. Und am letzten Abend sagt er zu mir, ey, Specky, wie sieht's denn aus? Irgendwie, was machst du denn jetzt in den nächsten Wochen? Dann sage ich, oh, ich habe jetzt große Ferien irgendwie. Das war jetzt irgendwie, das Schuljahr ist jetzt vorbei in Deutschland und ich habe jetzt erstmal 6 Wochen Pause. Dann sagt er, ey, ich habe eine Idee. Fliegst du morgen mit mir nach Boston? Und ich so, was? Ja, ich fliege nach Boston und gehe auf Tour mit meinem Onkel Jackson Brown. Und ich sage, wie, du hast mir jetzt die ganze Woche nicht erzählt, dass du der Neffe von Jackson Brown bist. Sagt er, ja, will ich auch nicht so prahlen und so. Aber war ein bisschen bescheiden. Aber ey, wir haben uns jetzt so gut verstanden und ich finde die total cool. Flieg doch einfach mit. Und ich so, okay, warte mal, ich rufe mal kurz daheim an. Das war 1996 nicht immer am Handy ein Flug buchen oder sowas. Das war noch relativ aufwendig. Und ich rufe zu Hause an und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe die besten Eltern der Welt, die mich immer supportet haben und sagen, hey Papi, du glaubst nicht, was mir jetzt gerade passiert ist. Ich habe dir doch erzählt vor ein paar Tagen, dass ich hier mit dem Ami im Zimmer bin, mit dem Jay und wir verstehen uns super. Der hat mich gerade gefragt, ob ich morgen mit ihm nach Boston fliegen will. Mein Papi hat auch, das war so kurze Sekunde, wieso, um was geht's? Das ist der Neffe von Jackson Brown und mein Papi ist natürlich Jackson Brown Fan. Und dann wieder kurze Pause und sagt, ich rufe dich gleich zurück. Da hat mein Papi damals im Reisebüro angerufen und hat gesagt, geht morgen noch irgendwas bei diesem Flieger irgendwie, der geht um 14.25 Uhr oder wo, von München nach Boston. Und da war ein Platz frei. Und schon saß ich am nächsten Tag auf dem Weg in die USA, zum ersten Mal USA und dann auch noch alleine und dann eben als Tourgast von Jackson Brown. Und der war auch in Amerika keine kleine Nummer. Also das waren immer so kleinere Stadien, ja. Also es war jetzt nicht das Olympiastadion von Berlin, aber da waren schon irgendwie so 30.000 Leute, glaube ich, waren da pro Show. Wir waren schon relativ fett. Und das war die damalige Looking East Tour 1996 und die bin ich mitgefahren. Die Ostküste rauf und runter von Kanada, war, glaube ich, das nördlichste in, war das Montreal? Was war denn das für eine Stadt? Weiß nicht mehr. Bis runter nach Florida. Über New York, über Boston,
über. Wie lange ging das?
Nicht ganz 5 Wochen.
Und die warst du komplett mit auf
Tour? Ja, klar. Krass. Und dann war klar, als 16-Jähriger, als ich eh schon Schlagzeuger werden wollte und eigentlich schon auf dem Weg war, auch da haben meine Bands haben auch schon ein bisschen Geld verdient. Also das war schon kein totales Hobby mehr. War dann natürlich total besiegelt, dass es nur einen Weg gibt in meinem Leben und das ist Drummer werden. Ja. Und Rockstar werden.
Ja. Dazu muss ich gleich nochmal was fragen, aber jetzt zu meiner Theorie, was TD heißt.
Ja.
Weil ich habe immer überlegt, woher kann das sein? Daher kommt, also Jackson Brown hat dir diesen Künstlernamen verpasst.
Der hat immer TD geschrieben. Ich hatte 2 Spitznamen, Euroboy und TD. Und alle haben dann irgendwie, die ganze Crew, ich meine, das war eine Riesenproduktion, das waren 8 Trucks und 6 Nightliner und also große Dinger. Ja. Und da hat sich eben schnell rumgesprochen, da ist dieser Typ, Euroboy, TD. So. Specki, haben sie natürlich nicht gewusst, was ist Specki? Ja, ich habe gesagt, Bacon, bla bla bla, Bacon. So, und was ich nicht wusste, dass der Speck ist im Englischen der Fleck.
Ein Fleck, ja.
Also ich bin praktisch im Englischen bin Flecki. Ich Flecki.
Oh schön.
Ja. Ist wie süß. Und dann habe ich gesagt, im Deutschen ist aber Speck nicht Fleck, sondern Speck ist Bacon. Bacon. War halt immer irgendwie lustig. Und wir waren auch echt gut drauf und die Typen waren gut drauf. Die haben enorm viel gekifft, fällt mir dann ein. Die ganze Crew, die waren so die ganze Zeit so stoned, ey, das war echt krass.
Nein, also meine Theorie war, dass TD, als mir dann klar war, dass der TD, dass er das von einem Amerikaner verdient wurde, dass es möglicherweise schlicht The Drummer heißt.
Mag sein.
Zum Beispiel. Aber ist eigentlich auch völlig egal, was es heißt. Ich finde, es hat auch wieder, mein Gott, wie machst du das? Also es ist wieder so eine fantastische Story und ich habe gerade, während du das erzählt hast, also während du diese ganze, auch Jackson Browns Neffe-Story erzählt hast, dachte ich, boah, krass, was für ein Glück muss man haben, all diese Dinge so zugeschmissen zu bekommen.
Ja,
und das stimmt ja gar nicht, denn all diese Dinge hast du nicht zugeschmissen bekommen, also alles, wobei wir jetzt in der ganz kurzen Zeit schon gesprochen haben, das sind ja alles, also du hättest den nicht kennengelernt, wenn du nicht sowieso schon engagiert gewesen wärst, wenn du nicht diesen Workshop mitgemacht hättest, wenn du nicht viel gemacht hättest, wenn du nicht mit Leuten quatschen würdest.
Richtig.
Und nur wenn man das macht, also klar, wenn man zu Hause sitzt und am Pad sitzt, dann passieren einem diese Sachen nicht.
Ja.
Und es passieren einem die Sachen auch nicht, wenn man dann einmal einen Workshop bucht, sondern wenn man einfach ständig unterwegs ist, dann geschehen einem solche Sachen.
Genau, es hat sich so viel ergeben bei mir.
Ja.
Aber du sagst es richtig, also es ist eigentlich eine Fleißaufgabe, nett zu worken. Und ich würde mich als guten Networker einschätzen.
Also das, was bisher passiert ist, gibt dir auf jeden Fall recht.
Ja, und mir macht es einfach auch Spaß. Deswegen sage ich, ich bin ein Teamplayer und ich bin gar nicht so wahnsinnig gern alleine, sondern ich bin am liebsten eigentlich mit meiner Band unterwegs.
Ja.
Das ist einfach mein Ding. Ich will im Team unterwegs sein und zusammen was reißen. Und deswegen bin ich auch so jemand, ich habe dir gerade erzählt, irgendwie hatte gestern Nachmittag eine Podcast-Aufzeichnung für einen Küchenhersteller oder für einen Messerschleifer, sagen wir mal so. Und mit dem Mann, den habe ich gestern zum ersten Mal getroffen und zum ersten Mal kennengelernt. Und wir haben den Podcast gemacht, haben da schon 2 Flaschen Wein getrunken. Und ich war heute Morgen, glaube ich, um 2:30 daheim und war lattenstramm. Also das ist dann auch wieder so, man könnte jetzt sagen, Podcast ist fertig, ey, hab einen schönen Tag, tschüss. Nee, wir gehen halt dann noch was, nochmal in die Kneipe und wollten dann noch was essen. Und dann ist es auf einmal 2:30.
So, liebe Gäste, ein Grund mehr, warum ich mich darüber ärgere, dass ich mich mit Specki morgen treffe. Nein,
ja. Ja, du weißt ja nicht, was dann im Anschluss passiert.
Ist richtig. Oha. Sag mal, eine kurze Zeitfrage, weil du gesagt hast, für dich war immer völlig klar, es wird Schlagzeuger. Rumors have told me, dass es mal so eine Idee gab, dass du mal Fußballprofi werden möchtest. Stimmt das?
Das war mal so ein Seitgedanke. Ich war sehr fußballbegeistert, bin ich jetzt leider, muss ich fast sagen, gar nicht mehr. Ich war auch ganz okay, ich war ganz gut. Ich hätte es, glaube ich, jetzt nicht zum Profi geschafft. Da hätte mir auch die totale Disziplin wahrscheinlich gefehlt. Aber ich habe dann mal so irgendwann mal, da war ich vielleicht dann 10 oder sowas, keine Ahnung, habe ich gedacht, jetzt werde ich Fußballprofi. Jetzt werde ich doch kein Schlagzeuger, jetzt werde ich Fußballprofi. Und habe dann aber relativ schnell auch wieder festgestellt, dass ich jetzt doch wieder Schlagzeuger werde.
Gott sei Dank.
Dann bin ich Schlagzeuger geworden.
Ja, die Sache mit der Disziplin, Schule zum Beispiel, war ja nicht so deins. Ne?
Boah.
So, du hast ja sogar mal eine Zeit auf dem Internat verbracht. Ne?
Ja, das wollte ich aber.
Das wolltest du?
Ja.
Ach, gucke.
Wann
war das so?
Das war. Also
in welchem Alter geht man, zu welcher Schulform geht man das Internat?
In der 7. Klasse. Ja. In der Realschule war ich da. Und zwar aus dem Grund, also ich habe einfach wahnsinnig wenig Hausaufgaben gemacht. Ich habe wahnsinnig wenig gelernt. Und dass ich die einzelnen Jahre so immer geschafft habe, war immer das Grundvertrauen in mich selbst, dass ich das schon irgendwie schaffe. Bis es halt irgendwann nicht mehr geklappt hat. Und das war natürlich auch voll Pubertät, muss man sagen.
Schlimmste Zeit.
Schlimmste Zeit. Und ich war total aufmüpfig und ich war Punkrocker und fand das System auch scheiße. Fand auch alles wirklich scheiße. Fand Lehrer scheiße. Hab das denen auch gesagt. Ich habe mich mit denen echt angelegt. Und daraufhin musste ich eben eine Ehrenrunde drehen. Und da habe ich meine Eltern gefragt, ey, wäre es denn gut, wenn du vielleicht irgendwas machen würdest, wo einer ein bisschen auf dich aufpasst, dass du deine scheiß Hausaufgaben machst. Weil meine Eltern waren beide mit dem Autohaus auch berufstätig. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin da eh, was ich auch gerade gesagt habe, ein Teammensch und ich bin gerne in Gesellschaft. Und mein Papi, ich werde den Satz nie vergessen und er hat so recht gehabt. Er hat gesagt, pass auf, Sohnemann, wenn du ins Internat gehst, wirst du eine Sache lernen, mit Arschlöchern zusammenzuleben zu können. Und da habe ich viel gelernt, ganz ehrlich. Weil in dem Internat ist natürlich, es ist eine Clique von 30 Jungs, ja, in einer so einer Klasse. Ja, oder da hieß es damals Abteilung, also es war krass, schlimm. Fürchterlich. Und es gab 7 Abteilungen, also 7 mal 30 Jungs in den verschiedenen Jahrgangsstufen und so weiter. Und da gibt's natürlich dann die Jungs, die sich eher ein bisschen nach vorne rauskristallisieren, weil sie eben Teamplayer sind und auch ein bisschen Außenseiter gibt's. Und dann gibt's ein paar Jungs, die gerne oder sehr ungern etwas teilen, ja, oder keine Ahnung, sich auch nicht gerne die Butter vom Brot nehmen lassen und so weiter. Also diese ganzen Charaktere, die man in der Gesellschaft eben hat, die haben Kinder ja auch schon und die machen das untereinander aus. Und das ist manchmal ein harter Fight.
Oh ja, das glaube ich.
Und ich bin eigentlich so froh, dass ich diese Zeit hatte. Ich war dann 3,5 Jahre im Internat. Ich bin dann rausgeflogen, weil ich beim Kiffen auf dem Klo erwischt wurde.
Deswegen, einmal.
Also ich bin schon auch abgehauen nachts und so. Also wir haben viel Scheiß gebaut.
Ja.
Wir sind mal in die Internatskapelle eingebrochen. In die Sakristei, haben den Messwein geklaut, haben den ausgesoffen und sind praktisch als junge, betrunkene Kinder wieder zurück in die Schlafzimmer.
Geil. Ich meine, wenn man das nicht macht, oder? Hat man da nichts zu erzählen?
Also ich habe Geschichten zu erzählen, die sind wirklich gut.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich
sehe einen Film vor mir.
Das war wie so. Im Film. Wir sind im Schlafanzug über den Gang gerobbt. Ja? Unsere Zimmer, damals, wir waren immer zu viert in einem Internat im Zimmer, die hatten so Sichtfensterchen. Dass der Typ, der draußen aufpasst, und die haben wirklich aufgepasst, was wir da machen, immer gucken kann, ob alle im Bett sind. Und wir waren wie im Knast, haben wir dann die Bettdecken so hingelegt, dass es so aussieht, als würde da einer drin liegen, und sind wirklich rausgerobbt, ja, so auf dem Ellenbogen, da unter dem Fenster vorbei, dass man uns nicht hätte sehen können, und sind ausgebüxt, wie bei Club der Toten Dichter. Dann so Nacht- und Nebelaktionen. Da ging es eigentlich gar nicht drum, Wein zu trinken. Es ging darum, was Verbotenes zu tun. Mhm, klar. Und zu revolutionieren und dagegen zu schießen. Und wie gesagt, ich hatte da auch wirklich gute Freunde. Ich habe den Kontakt leider verloren zu den ganzen Jungs. Aber da haben sich Freundschaften ergeben, die waren sowas von dermaßen unantastbar. Und wir wussten natürlich, wer welchen Dreck am Stecken hat. Und wir haben alles Maul gehalten, 3,5 Jahre lang. Es war eine gute Zeit und ich habe, wie gesagt, viel gelernt. Und ich habe viel gelacht. Ich habe teilweise auch viel gelitten, weil ich natürlich in der Schule einfach total scheiße war. Ich habe dann einen ganz cleveren Move gemacht. Ich habe mich vom Klassensprecher zum Schülersprecher wählen lassen. Damit war ich nämlich der Vorsitzende der SMV, der Schüler mit Verantwortung, und war deswegen nicht kündbar. Ich konnte nicht von der Schule geschmissen werden. Und deswegen war ich 3 Jahre hintereinander Schülersprecher. Das war mein größtes Ansinnen, dass ich am Jahresanfang praktisch immer möglichst schnell zum Schülersprecher gewählt werde, um nicht rausfliegen zu können.
Aber das ist doch der Kracher, oder? Ich meine, so in der Fantasie ist doch der Schülersprecher auch immer irgendwie ein Einserschüler und ein Vorzeigestrahlmann.
Nicht bei mir. Ich war eher ein Fünfer-Schüler.
Ja, aber diesen Socializing-Aspekt, also man ist ja auch nicht so, dass man da irgendwie hingeht und sagt, ich drücke das Knöpfchen und bin Schülersprecher. Du musstest dich ja auch wählen lassen. Die musstest ja auch Leute dazu bringen, dich zu wählen.
Ich habe niemanden bestochen.
Nee, mit deinem einnehmenden Lachen, aber völlig klar. Nee, aber das meine ich ja genau. Ne? Also ich meine ja, dass du ja offensichtlich diese Kompetenzen da einfach drin trotzdem schon hattest.
Ja, irgendwie ja. Und ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl mit guten Menschen, mit guten Leuten. Und ja, deswegen, ich muss nochmal zurückkommen auf dieses eine Bier, das ich geklaut habe. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie ein Bier geklaut. Und gleich gar nicht bei anderen Bands.
Ich schiebe das mal. Also erstens könnte ich mir vorstellen, dass du gar nicht wusstest, dass wir ein so limitiertes, dass das der Kühlschrank ist. So. Und zum anderen, wie gesagt, schiebe ich es auch auf die strange Situation. Das erste Mal die Ex-Band wieder zu treffen. Ist ja ein bisschen wie die Ex-Freundin treffen. Ja. Und so. Insofern, dir sei alles verziehen. Ich fand es im Nachhinein einfach nur eine lustige Story, weil ich das noch so vor Augen hatte.
Ja.
So. Und natürlich jetzt in der Zeit, in der ich habe das damals vor Augen gehabt, und du warst natürlich, muss man auch sagen, hier und da mal Thema. Wir haben das als Vorband auch mitbekommen, dass die gerade mit dem David Page als neuem Schlagzeuger und vorher und hier in Extremo, und dann habe ich mir das mal alles angeguckt und so, interessant, David hat vorher bei Subway to Sally gespielt. Mhm. So dieser ganze Kram. Insofern, ich schiebe das komplett darauf, und ich bin dir natürlich nicht wirklich böse, um Gottes Willen. Ich fand es einfach eine lustige Story am Ende.
Okay.
Für dich ging es dann irgendwann so langsam, also du hast diese besagte allererste Band gehabt, Wasted Dawn, wenn ich richtig informiert bin. Dann gab es irgendwann noch so eine zweite Band mit Jugendfreunden, die auch so ein bisschen ambitionierter war und dann aber auch wieder irgendwann so ein bisschen zerfallen ist.
Ja.
Und dann ging's, glaube ich, schon direkt los mit Skaos, deiner ersten Profiband
eigentlich. Eigentlich ja.
So Deutschlands ältester Ska-Band.
Ja.
Ich habe nachgeguckt, es gibt sie wirklich immer noch.
Die gibt's immer noch, die spielen auch ab und zu noch. Und die waren erst in Berlin im SO 36. Und ich wollte unbedingt hin, aber irgendwas war an dem Abend, oder ich war gar nicht dann in der Stadt oder so. Das hat mir richtig gestunken. Eine richtig geile Band, weil saucoole Typen, gute Musiker und Pioniere in Deutschland, muss man wirklich sagen. Also die erste damals gegründete Ska-Band, ich weiß gar nicht, wann, das war auch dann irgendwann Anfang der 80er oder was. Die hatten jetzt, glaube ich, 45-jähriges Bandjubiläum, kann das sein?
Habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, dass du wahrscheinlich so 96 da gespielt haben musst. Kommt das hin? Also so in der Zeit?
Ich bin aus Amerika zurückgekommen von Jackson Browne, und dann kam relativ schnell der Anruf von Skaos.
Also das war dann irgendwie,
genau, da war ich 16, 96, 17 Jahre alt, so irgendwie. Genau, dann haben sie jetzt ihr 40-jähriges, glaube ich, gehabt oder sowas.
Ja, weil es ja trotzdem erstmal eine krasse Ansage
ist,
so eine Band so lange zu halten.
Ja.
Und dann auch, also ist ja jetzt auch nicht so, ist ja auch eine energietreibende Musik, man ist ja auch wirklich körperliche Musik, man muss ja auch so wirklich schwer zu spielen, so. Also, und bei denen hast du auch richtig 7 Jahre, glaube ich, gespielt.
Genau.
Ne? Also warst du mit denen unterwegs.
Ja, ich war eine Zeit lang unterwegs, und ich habe ganz tolle Sachen erleben dürfen mit dieser Band, weil das war natürlich für einen Jungprofi wie mich damals total aufregend, auf, keine Ahnung, Ska-Festivals in Italien, Spanien, Frankreich und so weiter, in England zu spielen. Man kam praktisch aus der Zeit, wo man im Jugendclub gespielt hat, ja. Und auf einmal saß ich da als 17-Jähriger dann bei der Band, die in den angesagten coolen Clubs gespielt hat. Das waren jetzt nicht die Riesenhallen, aber es waren so die geilen Clubs, wo du sagst, ja, Berlin spielst du im, was war denn das damals, im Knark oder im Kato hieß es damals noch. Und du hast in, keine Ahnung, in Hannover im Bad gespielt und in München im Backstage und in Frankfurt in der Butch Cup. Und also die Läden halt, die man kennt, wo du gesagt hast, boah, die Band kommt auf Tour, und da hast du den Tourplan gesehen, wo die spielen und die Clubs, und dann hab ich da auch gespielt. Und das eben eigentlich in ganz Europa auch. Und da habe ich viel gelernt. Auch saufen habe ich da gelernt, ganz ehrlich.
Ja, braucht die richtige Zeit dafür. Ja.
Das ist einfach natürlich, Punk und Ska ist eine absolute Feiermusik und da ist auch viel gefeiert worden. Und wir sind damals auch schon Nightliner gefahren.
Ach, cool.
Die ganzen Tourneen haben wir damals eigentlich alle schon mit dem Doppeldecker Nightliner gemacht, was natürlich für mich auch völlig Ferienlager war. Also wie Männerausflug, Jungsausflug im Nightliner durch Europa.
Rumfahren, mit Leuten abhängen, feiern und Mucke machen.
Ja. Also, kann mich erinnern, da hatten wir eine Europatour und der letzte Gig war in Valencia in Südspanien, in Andalusien. Und da wollten sie schon abhauen, weil ich noch irgendwie auf einer Party war. Ich bin da irgendwie durchgebrannt nach einem Gig mit irgendwelchen Spaniern und irgendwie Busabfahrt war um 3 Uhr morgens oder sowas und dann haben die noch gewartet. Da gab es auch noch keine Handys. Also ich habe 97 habe ich noch kein Handy in der Tasche gehabt. Und dann lief der Motor schon vom Bus und ich bin dann mit dem Taxi irgendwie da wieder zurück. Warten. Und dann ist man wirklich von Valencia 2 Tage lang mit einem Fahrer durch Spanien über Frankreich zurück nach Bayern gekommen. Das war natürlich, also es war total aufregend und total krass.
Ja, auf jeden Fall. Du sag mal, Stichwort Bayern, das ist, fällt mir auch immer wieder auf. Du bist ja nur gebürtiger Bayer und hast auch wirklich lange da gelebt. Du lebst noch im Vergleich noch gar nicht so lange in Berlin, ne? Seit wann lebst du hier?
Also 2010 bin ich bei In Extremo eingestiegen und wohnen tue ich in Berlin seit 2014, meine ich. Also es werden jetzt dann 10 Jahre nächstes Jahr.
10 Jahre, genau. Ich finde nämlich, das Thema hatte ich mit Noah Fürbringer letztens auch, weil der hat tatsächlich, also was das angeht, dieselbe Karriere gemacht. Der kommt aus dem Münchner Raum und lebt jetzt in Berlin. Und das, aber bei dir geht's mir noch krasser so. Ich finde, dass du ein totaler Berliner bist. In meiner Wahrnehmung.
Okay.
Ich finde, du Berlinerst ja auch richtig. Also selbst
deine Sprache,
ja, ich finde, du Berlinerst.
Aha.
Und ich finde, ich höre überhaupt
das nicht.
Kannst du so richtig Bayern?
Ja, freilich. Gut, bayerisch reden.
Das ist so geil. Diesen Effekt hatte ich genauso mit Noah. Noah fing auf einmal an, so zu sprechen. Ich dachte, was?
Ja, klar. Natürlich können Noah und ich bayerisch, wenn Noah und ich telefonieren, was da los ist, dann würdest du kein Wort verstehen.
Nee, nein. Ich finde, du klingst total nach Berliner Schnauze.
Okay. Es hat mir noch nie jemand gesagt, aber ich habe natürlich in Berlin auch viel mit Berlinern zu tun, die vielleicht gar nicht merken, dass ich schon leicht den Berliner Slang annehme. Ja. Aber du kommst ja nicht aus Berlin oder wohnst auch nicht hier, deswegen denkst du vielleicht, ich Berliner. Mir fällt immer auf, dass in Berlin schon ganz, ganz lange nicht mehr berlinert wird. Da musst du nach Brandenburg rausfahren und dann kommt die Dame an der Supermarktkasse und die haut dir dann irgendwie so einen richtigen Berliner Latz irgendwie hin.
Na, die Frage ist ja auch, wie viele Berliner wohnen in Berlin, ne? Also
nicht mehr so viele.
Genau.
Noch dazu in den Innenstadtbezirken, da ist ja schon großer Wandel, sage ich mal, von den Zugereisten. Ich fühle mich in Berlin super wohl. Ich mag die Stadt auch gern. Ich habe sie schon immer gern gemocht. Aber ich glaube, meine Zeit läuft hier irgendwann ab.
Echt?
Ja. Ich werde in Berlin, also ich werde hier nicht sterben.
Und dann wird es eher, also ohne jetzt eine Region zu benennen, um Gottes Willen, aber dann eher sowas Ländliches oder also was
Schiff. Also ich werde nochmal ins Ausland gehen. Ich werde weggehen. Und mit einem Schiff bist du ja mobil.
Ja.
Eigentlich habe ich vor, also ist mein Traum, eigentlich mit dem Schiff um die Welt zu fahren.
Geil.
Und nachdem ich ja auch sehr gerne koche und auf meinem Schiff eigentlich auch alles da ist, ich habe ja eine tolle Outdoor-Küche mit einem coolen Grill und so und ich habe drinnen eine Küche, kann richtig Sachen herstellen. Ich habe mal irgendwann überlegt, ob ich nicht irgendwie sage, ey, ich gehe dahin, wo es mir gefällt und ich biete von meinem Schiff aus Tauchausflüge an. Da gehen die Leute dann ihre Tauchgänge machen und kommen am Abend dann wieder zurück an die Oberfläche und kommen zurück an Bord und dann steht einfach ein super gutes Essen da. Und das lasse ich mir bezahlen. Das mache ich 3-mal in der Woche. Ey, why not? Vielleicht könnte das mein Lebensabend werden.
Wir müssen noch viel über das Kochen sprechen, weil ich habe auch das Gefühl, dass wir da noch viel von dir mitbekommen können.
Ja.
Aber das möchte ich mir als Themenblock richtig aufheben. Und übrigens das Thema Schiff genauso.
Ja.
Aber wir sind mit der Vita noch nicht ganz durch. Denn in meinem Ablauf spielst du jetzt bei Skaos und in der Zeit müsstest du doch auch irgendwann da beim Dramas Focus, unter anderem Piet Wirber angefangen haben.
Richtig.
Das muss auch in der Zeit gewesen sein.
Das war genau in der Zeit. Also meines Erachtens glaube ich sogar, also wie gesagt, ich kam aus Amerika zurück von dieser Jackson Brown Tour. Dann bin ich da ans Dramas Focus gegangen und habe bei Skaos angefangen. Und
erzähl mal kurz für die unbedarfteren ZuhörerInnen, was ist das Dramas Focus?
Dramas Focus war damals die größte und renommierteste Drumset-Schule. So wie jetzt mehrere Schulen natürlich auch in den großen Städten sind, gab es in München das Drummers Focus, wo wirklich sehr, sehr coole Lehrer waren, die halt volle Kanne im Business waren. Also sei es Pete Werber, der mein erster Lehrer war, der hat damals schon alles weggetrommelt, was praktisch Kurt Kress nicht mehr getrommelt hat. Das war auch Pietes großer Anspruch, immer den großen Kurt Kress zu beerben, mehr oder weniger, und in München eigentlich alle Jobs zu machen. Und da muss man auch sagen, München war ja mal eine totale Produktionsstadt. Also Queen haben ihre Alben da gemacht, die Rolling Stones, da gab es die Pilotstudios. Da wurde einfach, der heiße Shit wurde in den 70er Jahren in München produziert. Ja. Da ist noch keiner in London gewesen oder so. Also auch natürlich, aber München war echt angesagt. Und so hat sich ergeben, dass eben mein damaliger Lehrer Pete Werber auch mit Foreigner gespielt hat oder mit Slash und so weiter. Also das war echt so, ey, krass. Wenn es einen Studiojob gab in München, hat den Pete gemacht. Und das war eben mein Lehrer, was ich total gut fand am Drummers Focus, weil du hast nicht mit einem Schlagzeuglehrer zu tun gehabt, der dir Dante Agostini auseinandergefieselt hat, sondern das war ein Typ, der kam gerade aus dem Studio und hat gerade irgendwie einen Take gespielt und hat gesagt, jetzt machen wir die Stunde hier. Das heißt, Working Drummer haben da unterrichtet. Und das war für mich eine super wichtige Schule. Leider war ich damals zu der Zeit auch schon übungsfaul genug, um irgendwie immer auch die Ausrede zu haben, ich habe mit meiner Band gespielt, aber ich habe dann auch immer mit meiner Band gespielt. Also ich war, wie gesagt, mit 17 schon voll unterwegs und wir haben Festivals gespielt und Europa-Tournee und was weiß ich und hin und her. Und eigentlich habe ich das Schlagzeugspielen auf der Bühne gelernt und nicht im Proberaum.
Und wenn du ans Drummers Focus denkst oder an Peter Wirber denkst, was würdest du sagen, was so diese wichtigste Sache ist, die er dir beigebracht oder die das Drummers Focus dir beigebracht hat vielleicht?
Pünktlichkeit, nicht nur musikalisch. Ganz ehrlich. Mhm. Also, du weißt es selber in der Band. Du machst eine Probe raus 16.30 Uhr und der letzte kommt um 18.30 Uhr. Mhm. Das nervt. Mhm. Das geht nicht. Besonders eben bei der Musik. Also, man muss auch nicht so überspießig und überambitioniert mit allem und supergründlich sein. Aber du darfst nicht nur die Eins nicht verfehlen, timingmäßig, sondern musst auch wissen, ey, 16.30 heißt 16.30. Mhm. Und vielleicht mal 16.45. Ja. Aber nicht 18.30. Mhm. Und das ist total wichtig. Und das hat mir Pete damals schon gesagt. Alter, das muss laufen. Sonst hast du auch keine Chance oder kein Mensch will mit dir spielen, weil du bist unzuverlässig. Ja? Und ich war eigentlich nie unzuverlässig, aber das war so der letzte Schliff neben Technik und Schlagzeugspielen und Grooven, dass man sagt, ey, ich muss auch am Start sein. Mhm. Und das war ein super Tipp von Pete. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, schöne Grüße und vielen Dank. Noch einen Punkt mehr, dass wir Specki jetzt haben, wo wir ihn haben. Wie schön. Jetzt kam dann in den Anfang der 2000er der nächste Step in deiner Profikarriere und das war eben dein Einstieg bei, wir haben vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, eigentlich eben bei der letzten Instanz. Und bei denen hast du ja auch 9 Jahre gespielt, auch sehr engagiert gespielt. Du warst damit, wenn ich richtig informiert bin, nach wie vor ihr langjährigster Trommler. Also es gab mittlerweile diverse Umbauten. Ich glaube, mittlerweile ist aus der Urbesetzung, ist glaube ich niemand mehr dabei.
Wahrscheinlich niemand
mehr. Von der allerersten. Und von der Besetzung, die ich kenne, sind noch Benny Cellini und Krips.
Schwips,
Entschuldigung.
Ja, das war es aber auch schon. Das ist das große Problem bei der Band Letzte Instanz. Das Personalkarussell hat sich deutlich zu oft und zu schnell gedreht. Ja. Eine Rockband braucht eine Haltwertszeit und die definiert sich über die Mitglieder.
Ja. Das ist ja bei In Extremo wirklich anders.
Also total
krass. Es gab mal so ein paar Umbesetzungen hier und da.
Es gab genau 2 Umbesetzungen.
Nein, es gab dich. Also es gab dein Vorgänger ist schlicht krank geworden und konnte nicht mehr spielen. Und irgendwann gab es dann halt diese eine Umbesetzung am Schlagzeug.
Ja.
Und dann gab es nochmal im Blasbereich irgendwo hier und da mal was.
Nee, der Gitarrist. Und der ist eingestiegen 2000. Also er ist auch schon wieder jetzt seit bald 24 Jahren mit dabei. Also es gab 2 Besetzungswechsel bei In Extremo in einer Bandgeschichte von jetzt nahezu 30 Jahren. Und das ist, deswegen sage ich, die Band braucht eine Haltwertszeit, die sich über die Mitglieder definiert. Es gibt Bands, da könntest du nie im Leben nur einen rausnehmen oder auswechseln. Ja. Wenn du aber natürlich eine Band hast, die es auch annähernd 30 Jahre gibt, wie letztens 20, glaube ich, 25 oder so, dann haben aber insgesamt 30 Leute da gespielt, dann ist es leider, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ja, ich glaube, das wird nichts.
Gerade der Trommlersitz, nach dir kam, wie gesagt, David Page und dann ist jetzt mittlerweile, also noch ein Trommler und noch ein Trommler, der jetzt da gerade spielt, wenn mich nicht alles täuscht.
Richtig.
So, das ist
und schon, ich war ja auch schon der Zweite. Und
du warst schon der Zweite. Also das ist schon echt eine ganze Menge.
Ja.
Trotzdem, liebe Grüße, ich mag euch alle sehr. Aber ist interessant. Aber wie gesagt, du warst nach wie vor ihr langjährigster Trommler und dann eben der besagte Wechsel zu In Extremo. Darüber haben wir jetzt viel gesprochen und über den Wechsel müssen wir auch gar nicht mehr so viel sprechen, aber es gibt, also was ja wirklich, muss man auch nochmal sagen, eine schöne Story ist, ist die Tatsache, dass dein Einstieg bei Inextremo direkt mal mit Volladrenalin begleitet war, ja, weil schon die ersten 3 oder 4 Gigs waren alle direkte Meisterprüfungen. Willst du das mal kurz grob erzählen?
Ja, kann ich gerne erzählen. Ich bin eingestiegen am 8. April 2010 und die erste Show war an Pfingsten, also praktisch 6 Wochen später oder sowas. Und das war Rock im Park als Co-Headliner vor Rammstein. So, super. Ich wusste also, mein erster Gig nach 6 Wochen in der Band ist so ein 80.000-Mann-Ding. Auf so einer Riesenbühne, auf der ich vorher noch nie gespielt hatte. So. Ich war natürlich saumäßig aufgeregt. Und es hat aber saumäßig gut getan, weil ich habe mich gut vorbereitet. Ich konnte, glaube ich, die Songs nach 6 Wochen besser spielen als die eigentlichen Bandmitglieder, weil die den bei Weitem nicht so gepflegt und geübt hatten wie ich. Und wir hatten natürlich ein paar Bandproben, aber es hat sich einfach nicht ergeben, da noch einen Gig vorne hin zu quetschen in der Clubshow oder irgendwas, wo man sagt, nee, das muss jetzt einfach, da muss ich jetzt durch. So, dann sind wir zu der Bühne geschuttelt worden und ich habe gespielt, oder wir haben gespielt, es war eine gute Show, die Leute haben es abgefeiert. Ich bin zurückgeschuttelt worden in das Frankenstadion, wo die Backstage-Bereiche waren und auch das Catering und stand dann nach der Show mit meinem leeren Teller an diesem Buffet. Und ich habe dann wieder was runterbekommen, weil die Wochen vorher war ich einfach so aufgeregt, ich habe einfach nicht viel gegessen. So, stand an dem Buffet und klopft einer auf die Schulter. Ich drehe mich um, steht da Mr. fucking Dave Grohl, der an dem Abend mit den Damn Crooked Vultures gespielt hat. Ja. Und der hat gesagt, ey, ich habe dich gerade gesehen, geile Show, war echt cool. Bist ein cooler Drummer. Und ich sage, oh, Mr. Grohl, du weißt gar nicht, was das für ein Kompliment, mich haut's gleich aus den Socken. Und ich bin ein Riesenfan und ohne dich und ohne Nirvana wäre ich nicht hier und würde spielen. Aber was du wissen musst, Dave, es war meine erste Show. Und er guckt mich so an. What? Ja, es war meine erste Show. Ich bin seit 6 Wochen in der Band. Was? Deine erste Show? Und ich so, ja. Und er sagt, was sind das für Motherfucker, die dich zum ersten Mal bei deinem ersten Gig auf diese Monsterbühne vor 80.000 Menschen stellen. Und ich sage, ja, das ist meine Band, da bin ich jetzt gelandet. Und das war natürlich so ein Ritterschlag, weil ich bin wirklich ein großer Foo Fighters-Fan oder auch Nirvana-Fan gewesen. Und Dave Grohl ist für mich einer der allergrößten, die wir haben im Rock'n'Roll. Und dieses Kompliment hat natürlich, das ist nachhaltig, stellt mir jetzt auch gerade noch die Härchen am Arm auf, weil das war halt der Ritterschlag. Von dieser Bühne zu kommen nach der ersten Show, die echt gut gelaufen ist, und da steht der Typ hinter dir und sagt, hey, cooler Drummer, war cool, ja, mir hat's gefallen. Das war echt geil.
Ja, das ist mal ein Einstand, Mann, oh Mann. Ja. Und dann ging es ja auch so weiter, ne? Ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, du hast den zweiten Gig gespielt und da hattet ihr tierische technische Probleme, sodass ihr den halben Gig im Blindflug gespielt habt.
Wir haben die HD im Proberaum vergessen. Also unser Klick- und Backing-Tracks-System. Das stand im Proberaum. Wir haben auf dem Festival gespielt und irgendwie mein damaliger Drumtech, es war nicht Rossi. Rossi ist dann später gekommen, mein damaliger Drumtech, hat einfach diese scheiß Kiste irgendwie nach der Probe. Wir haben ja damals noch vor jedem Gig geprobt, weil ich noch so neu war, wie gesagt. Ja. Hat man noch mal das Programm einmal durchgespielt, hat man irgendwie alles zusammengeräumt und die HD, die stand halt dann in Berlin und wir waren auf dem Festival. Und da waren meine Bandkollegen auch so, ey, komm, fuck off, das ist jetzt einfach so. Du bist jetzt neu und du bist aber auch eine Rock'n'Roll-Sau, mach einfach. Und da habe ich halt eingezählt, ich wusste teilweise die Tempi gar nicht, weil ich immer natürlich nur durch Klick, ja, so, ich dachte, scheiße, wie ging der Song, habe dann eine Refrain mir auf der Bühne kurz durchgesungen, okay, das müsste ungefähr, okay, let's do it. Und dann haben wir einfach gespielt und es hat funktioniert, es war wahrscheinlich nicht glorreich, das war Gig 2, genau, Gig 3 und 4 waren dann die damals die 15, das 15-jährige Bandjubiläum, ja, die Jubiläumsshows, genau, vor den Hardcore-Fans, ne? Ja. Also wo das härteste in Extremo Polizeipublikum praktisch vor der Bühne steht, die haben mich dann auch da zum ersten Mal als den neuen Drummer gesehen. Ja. Das war, die ersten 4 Dinger waren schon echt heiß.
Auf jeden Fall. Aber wie war das? Wie waren die Fans zu dir?
Super.
Ja.
Also wenn ein Schlagzeuger 15 Jahre in der Band ist, wie mein Vorgänger damals, hast du nie einen leichten Stand, wenn du als Neuer reinkommst.
Völlig klar.
Da musst du dich ein bisschen beweisen. Und ich bin aber auch toll von meinen Bandmitgliedern oder Bandkollegen eingeführt worden und die wurde auch ein bisschen vorgestellt und viele Leute aus dem In Extremo Fankreis kennen ja auch die Letzte Instanz, also das war jetzt ja auch eine ähnliche Szene, sage ich mal.
Ja, du warst kein unbeschriebenes Blatt.
So, genau,
ja.
Und die haben es mir sehr leicht gemacht und die Fans haben es auch sehr gut angenommen und ich bewundere diese Treue von unseren Fans, das ist echt krass. Das ist eine Band, die natürlich total polarisiert, allein schon durch das Instrumentarium. Ich meine, ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, du mit Dudelsäcken kannst du mich jagen. Das ist echt nicht meins. Und ich habe vorher schon gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen, eine Mittelalter-Rockband zu gründen. Aber die Band ist geil, weil die haben einfach immer aus dem Bauch gehandelt und sind damit ja als Spartenband enorm erfolgreich gewesen damals schon. Ich darf das sagen, weil ich bin ja der Quereinsteiger. Ich habe das Ding nicht erfunden. Ich bin da reingerutscht. Wir haben, glaube ich, inzwischen 3 Millionen Platten verkauft auf der ganzen Welt. Wir sind eigentlich fast immer auf Nummer 1 gegangen in den Charts. Es ist fast alles Gold oder Platin. Als eine Band, die mit Dudelsäcken Rockmusik spielt, also erklärt es mir jemand, das ist schon echt, wo du sagst, okay, alles klar, das ist schon irgendwie verrückt, die Story. Und das macht einen natürlich auch ein bisschen stolz, dass man sagt, man kann mit so einer Spaten-Scheiße, kannst du echt Leute begeistern. Und es macht richtig Spaß.
Ja. Wir müssen gleich, weil tatsächlich ist In Extremo ist natürlich auch nochmal der nächste große Themenblock, den wir schon oft besprochen haben, aber wir müssen jetzt einmal so zumindest offiziell nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch kurz den Supporter der heutigen Folge vorstellen und das ist erfreulicherweise mal wieder Remo Drumheads. Vielen Dank dafür. Und Vielen Dank. Da ich einen begeisterten Remo-Spieler vor mir habe, kann ich direkt fragen. Specki, ich will überhaupt kein Brandbashing oder so betreiben, um ja. Gottes Willen. Aber vielleicht nur so viel, du hast bis vor einigen Jahren noch eine andere Fellmarke gespielt ja. Und bist dann zu Remo gewechselt mit ja. viel Liebe. Und deswegen ist die beste Frage, glaube ich, die ich dir stellen kann. Was macht Remo für dich aus?
Na, in allererster Linie der Sound. Er ist einfach besser. Und das sage ich nicht, weil du jetzt aus dem Hause Geber hier mich in Berlin besuchst, sondern es sind die besseren Fälle. Ganz einfach. Was ganz, ganz wichtig ist, ist für mich immer als Profi der Vertrieb, der die verschiedenen Marken verdealt oder vertreibt. Weil Service ist für einen Working Drummer, der ständig irgendwie unterwegs ist und teilweise auch im Ausland spielt und da irgendwie natürlich Meetbackline vorfindet, ist Service vom Vertrieb eigentlich das A und O. Und immer wenn ich irgendwo hinkomme mit In Extremo und da steht ein Meetbackline-Set, dann ist da meistens dann auch schon ein frisches Fell aufgezogen, wo sich dann eben dein Kollege Nico auch drum kümmert, dass es eben funktioniert. Und das sind so die Parameter, die sind für mich am wichtigsten. Letzten Endes, ob da jetzt Remo draufsteht oder eine andere Marke oder ein anderer Name, war mir eigentlich immer egal. Für mich war der Sound wichtig und der ist ganz klar auf Remo-Seite halt State of the Art und dann eben aber auch der Service.
Was ist dein aktuelles Lieblings-Setup an Remo-Fällen?
P77 auf der Snare ist völlig unantastbar. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwann noch was kommt, was das verdrängen könnte. Seitdem wir das verwenden im Studio oder auch live, ist einfach die Snare halt einfach, ist halt noch viel geiler. Ja? Und ich glaube, dass so Trommelfälle mehr ausmachen vom Sound eines Drumsets als der eigentliche Kessel. Also du kannst ein relativ gutes Schlagzeug spielen mit super Fällen, die super gestimmt sind, klingst du besser wie das teuerste Schlagzeug der Welt mit Scheißfällen oder schlecht gestimmt. Also die Fälle sind eigentlich der Garant dafür, dass man auch wirklich am dann wirklich auch zum Ziel kommt, nämlich einen richtig guten Sound zu haben. Dann habe ich natürlich Powerstroke 3 auf der Bassdrum, ganz klar. Und dann habe ich in den letzten Jahren, muss man schon fast sagen, eigentlich viel auch mit den Colortone-Geschichten rumprobiert.
Habe ich gerade letztens gesehen auf Bildern, ja.
Ja, die klingen ein bisschen anders als die normalen Emperor, sind aber gut. Und bei mir ist es ja auch so, nachdem wir eine große Fanschar haben, die wahnsinnig drauf abfährt, das ein oder andere Ding von der Bühne zu erhaschen, sei es eine Setliste oder ein Handtuch oder aber natürlich auch den klassischen Drumstick, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die alten Fälle, die gespielten Fälle als kleine Kunstwerke umzugestalten. Mach dann da das Bandlogo drauf und sammle die Unterschriften von meinen Bandkollegen und dann geht es weiter an die Menschen da draußen. Und deswegen macht es sich natürlich gut, wenn das Fell rot, gelb oder grün ist, weil das sieht besser aus als weiß oder clear. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich bunte Felle spiele, weil die Kunstwerke viel besser aussehen hinterher.
Ja, mein Gott, aber ich meine, Look is part of the game.
Ja, genau,
so, na klar. Cool, ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Thema.
Ja.
Wir haben jetzt schon ganz viel über In Extremo geredet. Und liebe Menschen da draußen, ganz viele von euch, ich bin mir sicher, die sich dieses Gespräch anhören, hören sich das an, weil Specki hier sitzt und ihr kennt In Extremo. Aber viele von euch hören sich das vielleicht auch an, weil Specki angesagter Schlagzeuger ist, weil wir natürlich ein angesagter Schlagzeug-Podcast sind. Und vielleicht wisst ihr gar nicht genau, wer In Extremo eigentlich ist. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber hey, lasst uns kurz drüber sprechen. In Extremo wurde meines Wissens 1995 gegründet, hat also bald 30-jähriges Jubiläum, dauert ja nicht mehr so lange. Ich habe in der Presse Titel gelesen wie die Vorreiter des Mittelalter-Rocks oder ich habe irgendwo den Satz gelesen, über die Jahre habe die Band ein ganzes Genre definiert und ist zur erfolgreichsten Mittelalter-Band der Welt avanciert. Ist In Extremo die erfolgreichste Mittelalter-Band der Welt?
Ja, ich glaube ja. Also ich kenne keine andere. Es gibt in Mexiko gibt's einen Künstler, der macht ähnliche Sachen. Megan Del Oz oder irgendwie sowas heißt er. Mit dem haben wir aber dann auch schon einen Song zusammen gemacht damals auf dem Album Sängerkrieg. Der scheint wohl auch im mittelamerikanischen Raum sehr erfolgreich zu sein. Aber wenn es wirklich um dieses Genre Mittelalter Rock geht oder Medieval Rock, wie man auch sagt, da glaube ich, sind wir schon die Speerspitze.
Krass. Ich habe mich immer gefragt, in welcher Szene, in welchen Szenen findet man euer Publikum? Sind das Mettler? Ich habe immer den Eindruck, dass auch diese schwarze Szene, diese große Szene, da sehr affin ist. Ist es eine ganz eigene Szene? Was sind das für Leute, die zu euch, was sind eure Fans für Leute?
Also ich würde sagen, vom Metaller bis zum Biker über den Gothic-Rocker Studenten und inzwischen muss man echt sagen, drei Generationen. Also wir haben den Typen, der ist so alt wie ich, Mitte 40, der bringt seinen Papi mit, der ist Mitte 60 oder Ende 60 und der 45-jährige Typ hat aber auch schon einen Sohn, der ist 12 und der sitzt bei dem Papi auf den Schultern.
Die habt ihr auch, ja? Also ja, ich meine, gut, der 12-Jährige auf den Schultern, habt ihr aber auch die 20-Jährigen, die selber kommen?
Nee, nicht so viele. 20-Jährige, ich glaube, an der Altersschicht gehen wir ein bisschen vorbei im Moment. Was natürlich auch daran liegt, dass meine Bandkollegen ja stramm auf die 60 zugehen. Da sind eben viele 20-Jährige dann eben auch bei Künstlern, die eher 20 sind oder 30. Dafür sind wir ein bisschen zu alt. Aber wir haben ein wahnsinnig buntes Publikum und das treueste Publikum der Welt. Also wenn du sagst, du bist In Extremo Fan, dann bist du das und dann bleibst du es, glaube ich, auch.
Ja.
Und da ziehe ich echt meinen Hut davor. Diese Treue und ey, was die Leute auch Kilometer abreißen. Die fahren uns hinterher, wo ich mir denke, du warst doch gestern erst in Hamburg, jetzt spielen wir heute in München, du bist schon vor der Band da. Wie hast du das gemacht?
Das ist wahrscheinlich das Coole bei so, ich sage mal in Anführungszeichen, nischigen Bands, dass tatsächlich, wie du sagst, wenn dann jemand Fan ist, dann aber auch mit Haut und Haar
total.
Und dann geht's richtig ab und dann wird auch so ein schicker Pulli, wie du ihn anhast, beispielsweise gekauft. Liebe Leute, Specki trägt einen total gemütlich aussehenden winterlichen Pullover mit einem dicken In Extremo Logo drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch käuflich erwerben könnt. Nur mal so als Tipp.
Als kleiner Tipp. Es ist fast ausverkauft. Das ist unsere neue Weihnachtspulli-Edition.
Die ist fast ausverkauft?
Da gibt's nur noch, also XXL, XL und L sind bereits ausverkauft. Nur ein paar in S und ein paar in M.
Leute, ich möchte euch keine zu großen Hoffnung machen, denn das weiß Specki jetzt nicht, aber ihr wisst es schon, denn ihr hört das jetzt ja, wenn ihr richtig schnell seid, noch am letzten Tag des Jahres, wenn ihr nicht so schnell wart, hört ihr das erst im Januar 24 und ich habe die böse Befürchtung, es könnte ausverkauft sein. Aber er ist schick.
Dann müsst ihr bis nächstes Jahr warten,
es gibt frische Auflage.
Und es gibt auch andere Pullis, die ja sonst zwischendurch.
Na klar. Sag mal, wir haben ja über diese ganzen geschichtlichen Sachen, also über die zurückliegenden Sachen mit In Extremo haben wir gesprochen. Lass uns mal, wenn wir schon über In Extremo sprechen, mal über die Zukunft reden.
Ja.
Ihr seid ja gerade im Studio, ne? Sehe ich das richtig? Und ihr nehmt, also ihr habt ja schon jetzt im Sommer immer eine Single gedroppt.
Ja.
Mit Weg die Toten und arbeitet gerade am Album und wenn ich es richtig verfolgt habe, wäre der Plan gewesen, es wäre schon fertig gewesen, denn ihr wolltet auch eigentlich eine Wintertour machen, die ihr leider verschieben musstet.
Du bist mega gut vorbereitet, siehste? Muss ich echt sagen. Nicht schlecht.
Aber also das kann passieren, das ist einfach so, das verstehe ich und ich will jetzt auch gar nicht darüber reden, warum ihr jetzt mit diesem Album noch nicht fertig seid. Aber mich interessiert...
ich kann es dir erklären, darf ich es dir kurz erklären?
Unbedingt.
Ich würde es nämlich gerne erklären, ja, gerne. Weil das ist eigentlich noch gar nicht groß erklärt worden oder besprochen worden. Wir haben ganz einfach gesagt, wir könnten jetzt im Oktober diesen Jahres das Album rausbringen. Das würde aber bedeuten, dass wir den ganzen Sommer zwischen den Festivals an den Wochenenden unter der Woche ins Studio müssen. Und da haben wir einfach gesagt, das machen wir nicht.
Ja.
Wir haben erstens mal keinen Zeitdruck und zweitens, wir müssen uns auch ein bisschen erholen von den Strapazen der Festivalwochenenden.
Ja, das macht es einfach nicht besser, ne?
Es macht es nicht besser. Dann kommst du halt dann Montag total verbimmelt und verpeilt ins Studio und sagst, jetzt müssen wir 3 Tage irgendwie Songs machen. Das wird nicht gut. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, schieb doch die Scheißplatte sonst wohin ins nächste Jahr und verschieb die Tour. Wir sind ja eh, ich meine, Deutschland ist ein kleines Land, ja, und wir spielen, was weiß ich, im Jahr 25 Shows in Deutschland. Da kommst du dann schon mehrfach an verschiedenen Orten immer wieder mal vorbei. Und man will die Leute auch nicht overpacen, weil sie sagen, oh Gott, jetzt spielen die schon wieder hier in der Ecke. Also man muss sich das ganz gut auseinanderstretchen irgendwie. Und deswegen kam uns das eigentlich ziemlich recht, dass wir gesagt haben, lass die Platte verschieben.
Ja.
Und das, wir wollen eine gute Platte machen.
Ja.
Wir kriegen auch immer wieder mal prophezeit, dass es unsere letzte sein wird. Nicht, weil wir so alt sind, sondern weil einfach die Musikindustrie inzwischen sagt, ja, Alben macht doch in 5 Jahren eh keiner mehr.
Ach so.
Und das kann eben sein. Und ich will nicht, dass ich in einer Band spiele, wo ich sage, ja, unser letztes Album war leider das schlechteste.
Ach,
sondern ich würde gerne dann so sagen, wenn es unser letztes Album sein sollte, was ich nicht hoffe, aber es kann ja wirklich sein, dass man echt sagt, man macht keine Alben mehr, sondern nur noch Track-Business, haut alle 3 Monate einen Song raus mit einem Video. So sieht's momentan aus. Dann soll es gut werden.
Ja.
Und wir kommen ja, ganz ehrlich, aus dem Single-Business. Also wann kam das erste Album? Ich glaube, das erste, war es nicht sogar die Beatles, die das erste Album gemacht haben? Davor war alles,
Singles. Ja, ja, stimmt.
Und eigentlich war, ein Album rauszubringen, war, glaube ich, erstmal ein Marketing-Gag. Bis man gemerkt hat, ey, Alben, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann macht man halt irgendwie alle paar Jahre eine Ansammlung von Songs. Aber ursprünglich kommt ja die Musikindustrie vom Track-Business, vom Single-Business.
Das ist so interessant, ne?
Also, da geht's wieder hin.
Off-Topic, aber das ist so, also ich finde auch, dass die Beatles sind ja immer so ein großes Vorbild für alles Mögliche,
ja,
was das Thema Songwriting angeht, was eben auch Produktion angeht und so. Aber tatsächlich, ich habe mir da Gedanken darüber gemacht, wenn es so darum ging, irgendwelche Pop-Artists, die denen dann vorgeworfen wird, zu Recht oder nicht zu Recht, ja, du schreibst ja deine Songs nicht mehr selber, du singst ja nur so. Das ist ja gar nicht. Und guck mal, die haben doch damals immer. Und tatsächlich muss man sagen, ja, die Beatles haben, das stimmt, die haben ihren ganzen Shit selber geschrieben und auch aufgenommen und so weiter. Aber ganz viele von auch diesen ganz Großen, die auch vor den Beatles und teilweise auch nach den Beatles waren, haben das nicht gemacht.
Richtig.
Die haben schreiben lassen, die haben performt. Also das war durchaus auch in der guten alten Zeit absolut nicht ungewöhnlich, A, keine Alben zu machen und B, die Songs nicht selber zu schreiben.
Weißt du was, ich find's auch gut. Weil wenn jemand ein begnadeter Songwriter ist, aber keine gute Stimme hat, warum sollte er denn seinen begnadeten, wahnsinnig geilen Song nicht jemandem geben, der eine geile Stimme hat?
Ja, und umgekehrt.
Und umgekehrt. Ja. Und das ist eigentlich völlig okay und man darf auch nicht das so verwerflich sagen. Man muss aber auch schon dazu sagen, dass natürlich im heutigen Business schon viele, gibt schon viele erfolgreiche Musiker, die sollten eigentlich nicht Musik machen. Das muss man schon auch sagen.
Absolut. Ich glaube dann, also ich glaube, die Kritik darin, da geht's ja auch mehr so um die, um so Leute, die sich mit diesem Gestus umgeben. Ich mit meinen deepen Songs, mit meinen, ich meinte mit dem Song das und das und am Ende stellt sich raus, du meintest mit dem Song gar nichts.
Gar nichts.
Gar nicht geschrieben. Genau. Genau.
Richtig.
Aber auf jeden Fall, wie ist denn das, wenn ihr so ein Album aufnehmt? Arbeitet ihr quasi in, also ist Schlagzeug schon lange fertig und sind gerade alle anderen dran oder macht ihr das Song für Song oder wie läuft das?
Also, wir haben das große Privileg, dass wir eigentlich so produzieren wie die Bands früher in den 70ern. Wir sperren uns weg über Monate in den Prinzipalstudios, das ist ein alter Reiterhof im Münsterland, so ein Backstein-Drei-Seiten-Hof, wo verschiedene Studios sind. Wir wohnen auch da, die haben schöne Zimmerchen für jeden und es gibt einen großen Aufenthaltsraum und es gibt eine Küche, wo man irgendwie kochen kann und sich alles. Und es gibt einen großen Grill draußen auf der großen Veranda in dem großen Garten. Der nächste Bäcker ist 3 Kilometer weg. Also du bist da wirklich wahnsinnig für dich und für dein Projekt. Das tut uns sehr gut, weil würden wir in Berlin produzieren. Ich muss mal kurz die Kinder aus dem Kindergarten holen oder ey, ich bin gestern Abend noch verglüht in der Kneipe, ich komme später. Da ist einfach, ey, da gehst du hin und bist mal 2 Wochen da, dann machst du, dann fährst du wieder nach Hause und kommst nach ein paar Wochen wieder und bist wieder 2 Wochen da. Und das heißt, wir sind eine Band, die so produziert wie früher die Bands, die zusammen ins Studio gehen und so lange rumdoktern, bis es gut ist. Nachdem wir natürlich auch alles inzwischen mit den modernen Aufnahmetechniken machen und keine Bandmaschinen mehr laufen, ist es auch so, dass man sagt, hey, wir spielen mal kurz einen Drumtake und gucken mal. Da wird dann verworfen oder man sagt, ey, lass das ganze Ding dann doch mal 3 Beats schneller machen. Dann spielst du halt nochmal. Und so ist es echt so ein Sandwich-Ding, das sich eins nach dem anderen ergibt und es wird immer ein bisschen was dazugepackt oder es wird mal wieder was verworfen und umgestellt. Dann wird natürlich ganz viel Zeit bei uns investiert in die Texte. Man muss, wichtig, ne?
Ja,
das
singt
ist
viel Deutsch.
Ja, es ist Fluch und Segen, in einer Band zu spielen, die deutsche Texte hat, weil der deutsche Musikkonsument hört schon wirklich auf jede Silbe, ganz genau. Und man muss sagen, Texte verkaufen Platten. Du kannst eine mega geile Band haben, die mega gut spielt und schöne Musik macht. Wenn du einen falschen Text hast, wirst du das Ding nicht verkaufen.
Wer das bekannteste Beispiel dafür ist?
Ja, sag mal.
Elton John. Als der angefangen hat, hat er seine Songs, seine Texte selber geschrieben und ist immer, der konnte einfach nicht texten. Das war immer scheiße. Ja. Der konnte halt toll Klavier spielen, toll singen, tolle Songs schreiben, aber eben nicht texten. Mhm. Und irgendwann hat er seinen Texter getroffen oder wurde zusammengebracht, keine Ahnung.
Okay.
Und dann hat die Plattenfirma gesagt, ging's. So jetzt läuft's. Und
super.
Seitdem ist er Elton John.
Ja, okay, das ist ein super Beispiel. Nur singt Elton John auf Englisch und da darf man auch mal Yeah, Yeah, Yeah singen und das ist der Refrain.
Und
das
auch, kannst du im Deutschen auch bei englischsprachigem Publikum, ne? Ja. Ich finde es okay, wenn man Yeah, Baby singt.
Ja, klar.
Und wenn ich hier als Deutscher sage, hey Schatz.
Haut leider nicht hin. Wird dir keiner abkaufen.
Nee.
Deswegen geht wirklich viel Zeit bei uns in die Texte.
Ja.
Was, das kann so zermürbend sein, ey. Und manchmal kotzig.
Ich höre heraus, dass auch die Texte jetzt nicht die Aufgabe einer Person sind.
Nee, wir texten zusammen. Ich habe diesmal auch mich wirklich verlustiert und echt gemacht und habe, glaube ich, 10 Texte geschrieben. Das Problem ist ein bisschen, ich treffe diese Sprache nicht so ganz, die man für In Extremo braucht. Ich bin teilweise nicht zu modern, aber ich bediene mich an anderen Worten, die eigentlich da in dieser Musikrichtung nichts verloren haben. Und wir hatten vor ein paar Jahren mal auf einer Platte einen Song, der hieß Stalker. Da haben wir richtig Anschiss bekommen. Was es soll, wie so ein neudeutsches Wort, irgendwie Stalker, weil das hat doch nichts im Mittelalterrock verloren. Das kannst du also nicht bringen. Das heißt, du hast eh schon eine Spartenband und du hast eine Sprache, wo jedes Wort sitzen muss. Aber du kannst gar nicht alle Wörter verwenden, die es gibt in dieser Sprache. Du bist so limitiert und reduziert und weißt du was, uns gibt es seit 30 Jahren. Wir machen jetzt, glaube ich, im Moment unser 14. Studioalbum. Ey, der Wortschatz ist klein dann. Du hast alles schon besprochen.
Ein oder andere Text
du hast jede Hexe schon ins Feuer geschmissen und du hast auch jedes Burgfräulein schon mehrfach durchgeliebt. Also es gibt irgendwann nichts mehr, was du singen kannst. Und deswegen ist Texten bei uns einfach, ich mag's nicht. Aber es ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Und manchmal macht's auch Spaß.
Ich meine, ja, und ich meine, ich stelle mir schon vor, wenn man dann ein Ding, eine Hook, eine Line, einen Text etabliert hat und dann können die Leute das mitsingen und man kann diesen Song zusammen abfeiern und die Band stoppt und das Publikum singt diese Zeile mit und Das ist schon geil, wenn man den Text dann auch geil gemacht hat. So, ne?
Auf jeden Fall.
Aber 2024 kommt?
Ja.
Ja.
Und zwar wahrscheinlich im Hochsommer. Wir haben schon einen Termin ausgeguckt, den darf ich noch nicht verraten, aber das ist ein sehr guter Termin, der passt gut zu uns und ist so voll auf den Punkt, glaube ich. Und dann gibt's ja auch die Tour im Herbst und Winter nächsten Jahres.
Genau, überhaupt, es passiert ein bisschen was. Also ihr habt die besagte Wintertour, die ihr quasi einfach in den Winter 24 verlegt habt, die wird passieren.
Ja.
Ihr habt diese Carpe Noctem Burgentour, auf der ihr tatsächlich durch Burgen und Schlösser tourt, also dort spielt. Das ist im Sommer, glaube ich, ne?
Oder geht los im Juni und geht bis September. Also so in den Sommermonaten spielen wir auf verschiedenen Schlössern und Burgen auf den Burghöfen.
Ja.
Das machen wir schon sehr lang, das ist so richtig unser Brand. Weil natürlich auch eine Band wie In Extremo sehr, sehr gut in diese Atmosphäre passt. Wenn die Leute da schon nachmittags den Berg zur Burg hochlaufen und dann gibt's schon den ersten Met und dann kommt ein mittelalterlicher Gaukler vielleicht, der coole Sachen macht. Und dann gibt's auch ein bisschen mittelalterliches Essen und die Leute stehen im Burghof und sind schon werden schon eingestimmt. Und das ist wie die Zirkusluft schnuppern, wie man sagt, die Luft der Manege. Und das machen wir eben auf dem Burgen. Da gibt's inzwischen Bands, die machen uns das nach. Finden wir gar nicht cool, aber damit musst du vielleicht leben.
Wenn ihr was definiert, dann müsst ihr damit leben, dass die Leute das definieren.
Genau, und deswegen sind wir aber auch die Pioniere des Mittelalter-Rock, weil wir haben es immer alles erfunden und losgetreten und haben damit angefangen, dass dann irgendwann andere Bands kommen, die es dir nachmachen ist. Liegt eigentlich auf der Hand. Aber man lässt sich halt nicht so gern abkupfern.
Nee, klar.
Das ist klar. Aber ansonsten, das ist die Tour im Sommer dann, die Burgentour. Da sind auch noch ein paar Festivals, wie Wacken zum Beispiel. Wir sind dieses Jahr oder nächstes Jahr zum ersten Mal Headliner. In Wacken.
Ja, dann wünsche ich euch sehr, dass es trocken bleibt.
Ja, danke. Wir hatten meistens Glück. Also letztes Jahr war es ja ganz schlimm wohl, aber da haben wir nicht gespielt. Wir waren vor 2 Jahren zuletzt als Co-Headliner vor Slipknot und sind dieses Jahr wirklich zum ersten Mal Headliner. Und das ist natürlich auch ein Ritterschlag in Wacken, auf dem größten Metal-Festival der Welt.
Headliner zu sein,
ist cool.
Ihr macht ein eigenes Festival.
Wir machen unser eigenes Festival, das Weg die Toten Festival, genau. Ja. Das wird es geben zum ersten Mal.
Wollte ich gerade fragen, das macht ihr zum ersten Mal, ja, ne?
Machen wir zum ersten Mal.
Das ist auch, glaube ich, im Sommer. Und also ihr spielt und ihr spielt mit Feuerschwanz Knorkator, mit dem du, glaube ich, ohnehin sehr dicke bist.
Ja.
Ne? Und Raubein.
Raubein.
Ihr seid genau. Die.
Das wird unser erstes.
Auf eurem ersten eigenen Festival.
Richtig, ganz genau. Und geil. Dann ist davor noch die Tour im April, wo wir starten werden in Santiago de Chile, wo ich mich enorm drauf freue. Wir spielen dann, glaube ich, zwei Shows in Chile, fahren dann nach Argentinien, wo wir dann Geburtstag haben. Von da aus geht's weiter nach Brasilien, über Uruguay, Paraguay nach Kolumbien und dann geht's nach Mittelamerika, Mexiko.
Das ist total krass, weil ich stelle mir das mega vor, aber ich kann mir, also wenn ich an all diese Länder denke, ne, denke ich an alles Mögliche, ja, aber nicht an Mittelalterrock.
Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also wir haben ja schon öfter mal da gespielt. Es ist teilweise schon relativ lang her, aber in Mexiko sind wir ziemlich häufig und die drehen durch. Also Mexiko ist fett, wenn wir in Mexico City spielen, kommen da auch 5.000, 6.000 Leute. Ja. Das sind jetzt keine kleinen Clubshows und das ist schon relativ amtlich. Ist natürlich auch eine mega riesige Stadt mit 30 Millionen Einwohnern oder so.
Da findet man viele Geschmäcker.
Klar. Ja, auf jeden Fall. Aber die mexikanischen Fans rasten komplett aus. Und die stehen auch schon zwei Tage vorher an deinem Hotel und warten auf Unterschriften. Also das sind richtige Fans und sehr, sehr tolles Publikum. Ja. Macht total Spaß.
Es gibt so ein paar Themen bei dir, abseits der Musik, die man immer wieder bei dir auch wahrnimmt und erlebt und über die ich auch gerne noch kurz sprechen möchte, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber ein Thema, und du hast es selber schon ein paar Mal angesprochen, ist dein Boot.
Ja.
Du besitzt seit einiger Zeit ein Boot.
Es ist also ein Schiff.
Ein Schiff, Boot klingt so ein bisschen klein, ne? Liebe Leute, nein, das ist so richtig mit, wie nennt man sowas, was ist das?
Das ist ein Hochseetrawler, also ein Kutter. Trawler ist das englische Wort für Kutter, ja. Und es ist eigentlich vom Rumpf, ist es eigentlich eine klassische Fischfängerform. Das Schiff war nie ein Fischfänger, sonst wurde schon von Anfang an als Yacht ausgebaut. Jetzt muss man dazu sagen, man darf das Wort Yacht nicht zu laut sagen, weil da denkt jeder, ja, wenn man sagt, ey, ich wohne auf einer Yacht, denkt jeder, ey, der schwimmt im Geld oder hat einen Dachschaden. Was man dazu sagen muss, Yacht ist ein holländisches Wort und das heißt ganz einfach Jagd. Boot.
Ach.
Das heißt, Yacht hat nichts damit mit Luxus und mit Millionärsgehabe zu tun, sondern eine Yacht ist ein Jagdboot. Und deswegen ist alles Yacht, wo ein Bett ist. Also auch wenn du ein kleines Segelboot hast, wo ein Bett drin ist, wo du schlafen kannst, ist das eine Yacht. Es ist nur durch die Medien dieses Wort so verunglimpft worden, dass man immer denkt, wenn von Yacht gesprochen wird, geht's um Saint-Tropez,
ja,
und leicht bekleidete Damen mit Champagner. Das stimmt aber nicht.
Außer in deinem Fall.
Bei mir ist natürlich viel Champagner und viel leicht bekleidete Frauen.
Sag mal, ist mal abgesehen davon, dass ich das natürlich total cool finde und dass du mit dem Ding, also das Ding liegt ja hier, ich denke mal, wahrscheinlich, also du fährst ja mehr durch die Havel und so, aber aktuell liegt es wahrscheinlich tatsächlich in der Spree.
Nee, es liegt aktuell eigentlich eher in der Dahme, in einem Seitensee der Dahme. Also im Südosten von Berlin bin ich jetzt inzwischen gelandet. Aber ich fahre natürlich viel in der Gegend rum. Und jetzt aktuell, im Moment steht es am Trockendock, weil ich am Unterwasserschiff einige Sachen machen möchte für die nächste Saison. Anti-Fouling streichen, Bugstrahlruder überholen, die Wellen mal durchchecken, Propeller gucken und so weiter.
Alles
du hast voll zu tun.
Ich habe alles verstanden, was du mir gesagt hast. Völlig klar. Okay. Und ich finde, das passt ganz gut. Also eine Sache, die ich mich ganz gerade gefragt habe, ist, wie kommt man zu so einem Schiff?
Ja, ich komme aus einer, wir haben ja schon über meine Eltern geredet. Mein Papi ist nebenbei auch Skipper gewesen. Und meine Eltern sind zum Beispiel schon mal über den Atlantik gesegelt. Das sind totale Bootsfreaks. Und seitdem ich denken kann, hatten wir auch immer ein kleines Segelboot auf dem Ammersee, also nicht weit von München entfernt. Und wir hatten dann auch etliche Jahre mit Freunden zusammen ein Schiff in Kroatien. Mein Papi hatte damals einen Herzinfarkt auf dem Schiff. Die waren ziemlich weit draußen, also man hat auch kein Land mehr gesehen. Und da waren an Bord meine Mami und meine Schwester und eine Freundin, also drei Mädels und mein praktisch im Sterben liegender Vater. Das war gar nicht witzig. Das war überhaupt nicht witzig. Aber meine Mami ist eben auch schon viel auf Schiffen gewesen und ist auch eine gute Seglerin. Und die haben es wirklich geschafft, dann irgendwie meinen Papi, der auf dem Deck lag, zurückzukriegen. Und der hat es überlebt und da hat man die Entscheidung aber dann gefällt, dass das Schiff in Kroatien jetzt nicht mehr sein muss. Man braucht sowas kein zweites Mal erleben. Also ich komme aus einer totalen Segler- und Wassersportfamilie, was man eigentlich denkt, wenn man sagt, man kommt aus der Nähe von München. Nee. Da liegt Skifahren und Snowboarden viel, viel näher. Aber auch in Bayern gibt es Menschen, die mögen Wasser lieber als Berge. Und in Berlin kann man ganz gut segeln, aber nicht so gut wie Motorboot fahren. Anhand der vielen Brücken. Du musstest immer den Mast legen. Das ist ganz schöner Act, hier zu segeln. Und außerdem, es hat natürlich eine Motorjacht, jetzt sage ich schon wieder dieses böse Wort, ja, es ist eine Motorjacht, es ist ein Kutter, weil Bett drauf ist, also mehrere Betten. Einige von der Remo-Clique waren ja auch schon da, wir haben schon wild gefeiert, bei mir auch Nikos Geburtstag haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren auf meinem Schiff gefeiert, feucht, fröhlich und gut gelaunt, das war sehr schön. Die Remo-Clique in Berlin ist eh geil. Wir haben nächste Woche einen wilden Ansitz.
Ja, es gibt Weihnachtsfeier.
Es gibt Weihnachtsfeier vom Team Remo Berlin. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, dass ich eben die ganze Zeit auf dem Schiff bin und man kann da sehr gut drauf wohnen. Das heißt, ich bin eigentlich von März bis Mitte November, Ende November auf dem Schiff.
Krass.
Ja, und das ist das Allerbeste. Ich komme nur in die Stadt, wenn entweder ein cooles Konzert ist oder wenn ich mich mit Leuten treffe oder was Tolles zum Abendessen irgendwie verabredet habe. Ansonsten bin ich in der freien Wildbahn, wohne auf meinem Schiff. Das hat 2 große Kabinen mit 2 großen Betten. Felix Lehrmann war auch erst da mit seiner Frau. Die kommen dann auch zum Übernachten. Ich bin mit Felix ja auch gut befreundet und macht total Spaß. Ja, auf dem Schiff kann man richtig wohnen. Das ist wie eine kleine Wohnung.
Du wirkst wie jemand, also du hast dieses Boot. Du bist natürlich erstmal der Schlagzeuger, der du bist. Du bist, und darüber sprechen wir noch, ein hervorragender Koch. Du bist, das ist nicht so bekannt, du bist bekennender, oder warst, weiß ich nicht, bekennender Vespa-Fan.
Ja.
Also du bist selbst mit einer Vespa, du hast schon mal eine Asientour mit auf der Vespa gemacht. So.
Ja.
Ganz nebenbei, bist du auch so ein Schrauber? Also kannst du so eine Vespa, muss man doch eigentlich sein, wenn man Vespa fährt, oder?
Ja, man muss es sein, aber ich kann es nicht. Ja, weißt du, was das größte Problem bei mir ist? Geduld. Ich habe keine Geduld. Und irgendwie eine alte Vespa, ich hatte jetzt eine Vespa aus dem Jahr 68, eine 150er Sprint, also ein richtiger Oldtimer. Ich habe sie jetzt verkauft in erster Linie deswegen, weil ich nur auf dem Schiff bin und das Ding viel rumstand. Und zweitens, ich muss sagen, ich habe inzwischen Schiss im Straßenverkehr.
Das kann ich hier in Berlin. Ich bin mit dem Auto hierher gekommen zu dir, so ich kann es total nachvollziehen.
Und eine Vespa aus dem Jahr 68, die bremst auch wie eine Vespa aus dem Jahr 68. Wenn du praktisch mal kurz wirklich zum Stehen kommen musst, hast du eigentlich keine Chance. Und ich bin dem wahrscheinlich tot auch schon ein paar Mal in der Stadt hier von der Schippe gesprungen. Und ich habe jetzt einfach gesagt, weißt du was, ich will auch noch lang Schlagzeug spielen und ich brauche 2 gesunde Hände, 2 gesunde Füße. Und mein Kopf soll auch nicht ramponiert werden. Ich verkaufe jetzt die Vespa. Was eine gute Entscheidung war, weil, wie gesagt, die stand viel rum, weil ich in den letzten Jahren einfach nur auf dem Schiff war. Und ein Schiff kostet leider ganz schön viel Geld. Da ist auch wieder das böse Wort Yacht. Wenn irgendwo was in einem Yachthandel angeboten wird und da steht Yacht drauf, dann kostet es einfach gleich mal das Doppelte. Mhm. Und du denkst, Alter, habt ihr einen Dachschaden? Jetzt möchte ich aber dieses hässliche Wort auch nicht mehr in den Mund nehmen. Und es darf auch nicht so rüberkommen, als wäre jemand, der auf einer Yacht wohnt.
Nee, das wirklich nicht. Aber das kann man ja wirklich ganz einfach. Liebe Leute, geht einmal kurz auf Speckis Insta-Account.
Ja.
Da findet man wirklich viel Material von seiner Yacht. Und ich benutze das Wort jetzt doch mal, und zwar mit Absicht, um ihm auch mal das auch mal wieder ein bisschen zu entschärfen und mal darzustellen, was es eigentlich wirklich ist.
Ja.
Guckt euch das an, und es ist überhaupt nicht das, was man sich unter einer Millionärsjacht vorstellt. Es sieht total gemütlich aus und mit total viel Liebe gemacht und hergerichtet. Und auch nicht riesengroß, man kann da, glaube ich, einfach nett drauf sein.
Ja.
Talking about mit Liebe gemacht, ich habe so das Gefühl, also bei all diesen Themen, ne, Schlagzeugspielen, Boot, Vespa, Kochen, du scheinst jemand zu sein, also in meiner Wahrnehmung bist du jemanden, der mit so Leidenschaften, in die man sich so rein nerdet, was du ja auch tust.
Ja.
Ne? Also beim Schlagzeugspielen, beim Kochen, beim Vespa-Fahren, mehr oder weniger, aber du weißt so, was das ist, beim Boot, du hast gerade erzählt, was du daran jetzt zu tun hast, im Trockendock und so weiter.
Viel Arbeit.
Gibt's auch Sachen, die du nur so am Rande machst, oder bist du ein Typ, der sich, wenn er was macht, dann immer so rein
tut? Leider tue ich es mir immer richtig rein. Ich habe ja früh angefangen, damals mein Hobby zum Beruf zu machen. Bin Schlagzeuger geworden. Dann hatte ich aber kein Hobby mehr. Dann habe ich angefangen zu kochen. Jetzt koche ich total leidenschaftlich gern, und viele Leute sagen, das ist auch ganz gut. Und ganz, ganz böse Zungen behaupten, ich hätte Koch werden sollen und nicht Schlagzeuger.
Oh, nee, das ist fies. Nee, nee, das nee. Also ich hätte es Koch werden sollen und Schlagzeuger.
Ja, jetzt ist es aber so, dass das Kochen auch schon irgendwie wieder halb zum Beruf wird, weil irgendwie das ganz gut läuft.
Ja.
Und ich, also ich muss ja mit mein Geld nicht verdienen, aber irgendwie verdient man da schnell Geld damit. Und auch so Sachen wie Endorsements, die beim Musikmachen sehr lang dauern, bis die Firma Remo sagt, ey Specki, du bist ja ein toller Trommler mit einer erfolgreichen Band, würdest du unsere Fälle spielen? Das geht in dieser ganzen Küchenszene. die sehr groß ist. Viel größer als das Musikbusiness, weil jeder braucht eine Küche und jeder braucht ein Messer und jeder braucht auch irgendwie ein Stück Butter im Kühlschrank, wenn er nicht vegan ist, sag ich mal, ja. Also das heißt, jeder Mensch hat mit Lebensmitteln sehr viel zu tun und das haben auch die ganzen Hersteller sehr schnell gecheckt, dass eine Art Influencer sehr schnell auszurüsten ist. Und wenn du dich mal umdrehst, wir sitzen ja bei mir in meiner Küche, alles, was du da siehst, ist halt irgendwie gesponsert. Und das ging so schnell und ich konnte mich gar nicht wehren. Das klingt bescheuert, aber...
Liebe Leute, ich kann auch ganz gut kochen. Also pass mal auf. Nee, komm, let's talk dirty, wollte ich gerade sagen. Nein, Quatsch, lass uns mal hier real talk. Also wenn wir davon sprechen, dass du kochst. Und Leute, wer ihn nicht kennt, guckt auf den Instagram-Account. Also, das stimmt ja nicht. Ich koche.
Ja.
Du kannst ja so richtig zaubern. Du kannst ja, ich kann so ein bisschen vor mich hinbrutzeln und Sachen machen, die sicherlich auch mal hier und da ganz gut schmecken. Aber du kannst ja so tricky shit. Du kannst richtig schneiden. Was, klingt es blöd, richtig schneiden, aber das stimmt nicht. Beim Kochen richtig schneiden können, ist, muss man können.
Ja.
Du kannst anrichten. Du weißt so Tricks. Du weißt so Sachen. Du weißt, wie man mit welchen Geräten umgeht. Also, du wirkst wirklich wie so ein, wie ein gelernter Koch.
Dankeschön.
Ich hoffe, dass das, also das liebe gelernte Köche da draußen, das sage ich aus meiner Perspektive, da ich kein Koch bin, aber ich glaube, ich habe an der Stelle recht. Wie lernt man sowas, ohne Koch gelernt zu haben? Weil das bedarf ja auch wahnsinnig viel Übung und man muss so einen Kram wissen und so. Wie lernt
Liebe
man sowas?
Und Leidenschaft. Es ist wirklich, ich bin der Autodidakt beim Kochen.
Ist das wirklich so?
Ich habe nie einen Kochkurs gemacht, ich habe nie Koch gelernt, ich fress wahnsinnig gern.
Ja.
Und ich liebe einfach Lebensmittel und alles, was da drum passiert. Das ist wirklich für mich eine. Das ist wie ein Kurzurlaub, mir was Schönes zu kochen oder für Freunde zu kochen. Das holt mich auch in eine ganz andere Welt meiner Gedanken, muss ich sagen. Ich bin jemand, der viel nachdenkt über Beruf und Band und Schlagzeug und über alles, was da dranhängt, wie es weitergehen muss, wie die Band erfolgreich bleibt und so weiter. Wenn ich koche, dann vergesse ich das alles und das tut mir sehr gut. Die allerbeste Kombination ist auf dem Schiff kochen. Weil dann vergisst du nämlich wirklich alles, was da draußen passiert.
Ja.
Du bist in einer freien Wildbahn, du bist in der Natur, da kommt der Schwan vorbeigeschwommen. Ab und zu grüßt mal ein anderer Bootsfahrer und winkt mal rüber, aber ansonsten hast du total deine Ruhe. Und da zu kochen ist wirklich für mich, ist voll Urlaub. Und wie gesagt, ich habe nie irgendwas gelernt, ich mache einfach gerne, ich probiere auch gern rum. Und was ich eingangs schon gesagt habe, man kommt auch schnell in diese Szene rein. Also viel schneller als beim Musikmachen.
Naja, aber dazu ist ja auch ein bisschen was nötig. Du hast ja auch, also du präsentierst ja auch viel von dem,
ja.
Was du kochst. Und das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben, weil mir das immer wieder aufgefallen ist. Du hängst ja jetzt nicht ein Handy neben dich und zeigst mal wieder, was köchelst, sondern die Spots, die du, also was man so von dir bekommt an Content, ist ja, sieht mega entertaining aus, sieht gut aus, ist cool geschnitten, ist witzig.
Danke.
Was
viel
hab
Arbeit.
Ja, genau. Ich hab mir noch neulich ich habe Kässpatzen gemacht, aber keiner ist gekommen, Video ja. angeguckt, super lustig so, also wirklich total cool. Das sieht ja auch mega professionell aus. Machst du das alles selbst oder hast du da...
Nee, ich habe einen guten Kumpel und ich sag auch mal vielen Dank an dieser Stelle an Tommy,
ja.
der mir einfach wahnsinnig hilft, der ist Kameramann gewesen, arbeitet jetzt auch in der Medienbranche und kommt einfach, ich sag Tommy, pass auf, ich würde gerne ein Video machen, komm vorbei, bist zum Essen eingeladen. Und dann nehmen wir das auf und essen dann das, was ich in dem Kochvideo eben auch präsentiere also oder koche.
Die Kässpatzen nicht, weil die hast du ja wieder abgebaut.
Die habe ich wieder abgebaut und weggepackt. Richtig, genau. So ein Quatsch auch, dieses Video, ey, aber lustig. Und dann sitzt man natürlich da und schneidet und da ist er mit seinen Fähigkeiten saugut und deswegen sind die Filme auch entertaining, weil wenn ich schneiden würde, ich würde es einfach nicht können und dann wird es einfach auch nicht lustig oder wird es auch nicht knackig. Also Tommy, tausend Dank an dieser Stelle.
Props an Tommy, auf jeden Fall. Also sehr gut und das macht es natürlich auch für uns Konsumenten gleich noch viel angenehmer, sich das anzugucken.
Ja.
Jetzt sprichst du von deinen oder von Firmen, von Endorsements und so weiter und so fort. Und ich durfte mich gerade einmal umdrehen. Für alle, die es gerade nicht verstanden haben, ich sitze mit dem Rücken zu Speckis Küchenzeile und habe einmal umgeguckt und sehe, was da so steht und hängt.
Ja.
So, und jetzt machen wir mal, jetzt influencen wir mal. Weil ich koche gerne und ich habe mein aktuelles Projekt ist, ich will mir gerade mal ein geiles Messer kaufen. Was super. Ja auch eine Wissenschaft für sich ist.
Total.
Ne? So, du hast da mehr hängen, aber ich will so dieses eine Messer.
Ja.
Was soll ich mir kaufen?
Ein Kochmesser. Das ist eine spezielle Form, die heißt ja wirklich Kochmesser.
Und dann aber also weil Kochmesser ist ja eine europäische Form, eher kein japanisches, sondern ein Kochmesser.
Ich würde mir ein Kochmesser kaufen, am besten mit einer Damaststahlklinge. Aus Damaststahl, 64 Lagen sind da meistens angesagt, ist ein sehr harter Stahl, ist aber auch dementsprechend pflegeleicht und hat einfach eine krasse Schärfe. Und wenn du eben auch sagst, du möchtest dir ein gutes Messer kaufen, dann vergiss bitte nicht, dir auch das richtige Schleifgerät dazu zu kaufen, weil ein Messer wird einfach stumpf. Es liegt in der Natur eines Messers. Also du musst es pflegen, du musst es schärfen und schleifen, über das Abzähleder ziehen, und dann hast du viel Spaß an dem Messer. Und auch wenn du dich mal schneiden solltest, was ja für uns Schlagzeuger, wir brauchen gesunde Hände und keine Schnitte da drin, schneid dich lieber mit einem richtig scharfen Messer als mit einem stumpfen Messer, weil der Schnitt einfach viel schneller verheilen wird, wenn er sauber ist. Ja. Also am besten wäre es eigentlich nur mit einem Skalpell in der Küche rumzufummeln, aufgrund der krassen Schärfe. Aber kauf dir ein schönes Damaststahlmesser. Ich mag es, wenn es einen Holzgriff hat, weil sich es besser anfühlt als ein Metallgriff. Das ist mir auch zu glitschig und wenn man feuchte Hände hat, rutscht es auch viel schneller. Das ist wie beim Trommelstock. Ja.
Ich hab diese Metalldinger noch nie in der Hand gehabt, aber ich mag den Look nicht.
Ja, den mag ich auch nicht. Den mag ich auch nicht. Und wie gesagt, vergleich's mit einem Trommelstock. Ein Trommelstock fühlt sich dann gut an, wenn er nicht so stark lackiert ist, ja, dann hast du einfach auch vom Handschweiß her natürlich einen ganz anderen Grip und es ist einfach ein lebendiges Material. Und ich finde auch die Kombination von Holz und Stahl ist was sehr Faszinierendes.
Okay, du darfst Werbung machen. Was soll man sich kaufen?
Kauf dir ein Adelmeier-Messer.
Adelmeier.
Adelmeier. Ein toller deutscher Messerhersteller aus Solingen.
Aus Solingen. Ah, aus Solingen. Das berühmte Solingen. Ne,
genau. Die Messerstadt, die Klingenstadt Deutschlands. Das ist eine super Firma. Das ist auch ein Familienbetrieb in der dritten Generation. Der Flo Butzer ist der Chef jetzt, der mich eben auch ausrüstet mit meinen Messern, mit denen ich mega zufrieden bin. Und dann kaufst du dir dazu noch einen Hall-Schleifer. Das sind diese Walzenschleifer. Das macht total Spaß. Ist eine meditative Arbeit schon fast. Da sitze ich dann hier und schleife meine Messer und da hast du eine Walze, die rollst du über den Tisch und das heißt, der Winkel bleibt deswegen immer gleich. Ja. Wenn du das machst wie die Japaner, die Klingen praktisch über so einen Stein zu sich herziehen, solltest du das Messer ja meistens mit 15 Grad schleifen. Das kannst du aber nicht. Ja, weil du verwackelst, du bist mal bei 14, mal bei 16, mal bei 18 Grad und dann wird der Schliff von dem Messer einfach nicht gleichmäßig. Ja. Und bei dem Hall ist es eben cool, das Messer ist fest eingespannt, bleibt immer an der gleichen Position und du ziehst mit dieser Walze an der Klinge entlang. Ja. Das heißt, du kriegst 100% diese 15 Grad hin und das ist sehr schön meditativ und die Messer werden so saumäßig scharf. Du kannst dann praktisch so, wie man es aus den tollen Videos kennt, die Weintraube auf den Tisch stellen und ziehst einfach nur durch diese stehende Scheibe Traube diese Klinge durch. Das ist wirklich, wirklich sehr schön.
Specki, du hast mir gerade stundenlanges Recherchieren im Internet erspart. Okay. Vielen Dank. Und ich werde natürlich auf dich hören. Und zu dem Thema ist meine letzte Frage. Wann machst du eigentlich dein eigenes Restaurant auf nochmal?
Oh, das glaube ich, mache ich nicht mehr. Nee? Nee. Ich habe ja vorher schon angedeutet, so ein Schiffsrestaurant. Das finde ich cool. Okay. Wo man sagt, man hat nur 6 bis 8 Plätze. Ja. Weil Kochen in der Gastro, in der Profi-Gastro, ist echt schwer. Noch dazu, wenn du sagst, du hast verschiedene Gerichte und dann will er, der Tisch, der da draußen sitzt im Restaurant, will gleichzeitig essen und alle wollen was Verschiedenes. Und Kochen, finde ich, ist wirklich Passion und Leidenschaft und Liebe. Ist auch Arbeit, aber ich glaube, ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist Schlagzeugspielen und eine Band erfolgreich halten, sage ich mal, dafür ackern, dass man da bleibt, wo man ist. Oder dass es sich vielleicht sogar verbessert. Und Kochen ist, wie gesagt, ist ein ganz, ganz tolles Hobby, was eigentlich auch Hobby bleiben soll, weil sonst habe ich ja wieder kein Hobby mehr, wenn das jetzt auch noch Beruf wird. Dann muss ich mir noch was suchen.
Ja, verdammt. Naja, dann das wird schon gehen. Aber hast du nicht irgendwie vorhin im Nebensatz so das Wort Kochbuch in den Mund genommen?
Ich arbeite an einem Kochbuch, aber auch schon relativ lang.
Ja.
Ich habe auch eine eigene Musik-Kochshow, die heißt Herdbanger.
Darüber sprechen wir noch gleich auf jeden Fall. Lass mal jetzt machen. Es gibt nämlich, pass auf, es gibt genau 3 Projekte, von denen ich nicht so richtig weiß, wie es mit denen steht und über die ich dich befragen wollte. Das eine ist Herdbanger. Ich habe das schon mal gesehen. Also es ist eine Kochshow und die Idee der Kochshow, so wie ich sie kenne, war, du kochst mit Rock-KollegInnen. Richtig. Also so. Und das, was ich jetzt kenne, war war, muss ich sagen, weil ich nehme es gerade nicht mehr wahr. Das war, es gab diese Kochshow wurde gestreamt im Twitch-Stream von Amazon.
Ne? Amazon Music.
Amazon, genau. Music. Und ich kenne jetzt Sendungen, da hast du mit Doro Pesch gekocht.
Ja.
Du hast mit dem Kollegen Chris Bass, liebe Grüße, der auch schon in diesem Podcast war, und Ansgar von
Bosshaus
gekocht und mit Evil Jared von der Bloodhound Gang.
Ja.
Das sind so Sachen, die ich wahrgenommen habe.
Und auch mit Christoph Schneider von der...
Und mit Christoph Schneider
von Rammstein.
Von Rammstein, genau. Ich habe auch neulich gesehen, dass du sozusagen unter der Brand Herdbanger, glaube ich, auch bei der Full Metal Cruise gekocht hast.
Richtig. Ne? Das waren meine ersten Live-Shows. Also es war ja immer live, aber die waren im Stream ohne Publikum.
Ja.
Und jetzt war es halt auf einer Bühne, also wo eine Küche stand und kein Schlagzeug.
Ja.
Es stand natürlich auch ein Schlagzeug da, das kann ja, muss ja dabei sein in der Musikkochshow. Aber ich habe auf einer Bühne gekocht vor Publikum. Mit Annie's Okay zum Beispiel war eine Band, die zu Gast war.
Ja.
Und dann hat natürlich mein lieber Freund und ehemaliger Schlagzeugerkollege Jörg Michael von Stratovarius damals und Running Wild, also eine Heavy-Metal-Drum-Legende aus Deutschland, aus Dortmund, war als mein Wingman praktisch in den Kochshows mit dabei. Total cool. Und da habe ich zum ersten Mal Herdbanger live aufgeführt.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, also den aktuellen Stream, also es war ja wirklich ein Stream, also das gibt es jetzt auch nicht als Videos oder so, nee, sondern das war ein Livestream und den gibt es aktuell nicht.
Nee.
Es gibt das Konzept Herdbanger nach wie vor und du machst es derzeit als Live-Show.
Ja.
Und das soll auch weiter, also Herdbanger soll es weitergeben.
Soll es weitergeben, wird es auch weitergeben. Es ist so, dass Herdbanger, inzwischen sehe ich es ein bisschen als so Pop-Up-Show. Die kann mal hier stattfinden, die kann mal da stattfinden, die kann mal live sein, die kann mal in einem Restaurant sein, wo ich einfach Tickets dann verkaufe für das Restaurant und koche mit meinen Schlagzeugerkumpels, Musikerkumpels, dann eben auch für Fans, die sagen, ich würde schon gerne mal mich von Christoph Schneider von Rammstein bekochen lassen. Weil
da könnte es zwei, drei vielleicht, ja, könnte sein, dass ihr da ein, zwei, drei Tickets verkauft.
Ja, und dann gibt es eben auch wieder auf dem Kreuzfahrtschiff mal, wenn der Wacken-Cruise dann wieder ist, und natürlich bin ich drauf und dran, das ganze Ding auch wieder im Internet beziehungsweise im Fernsehen zu sehen und zu machen. Ich habe ein Luxusproblem mit Herdbanger, weil ich würde es sehr gern tun, aber ich muss es nicht tun.
Das ist
das sehr Schöne an der Sache. Wenn jetzt also der richtige Fernsehsender kommt und sagt, Specki, wir wollen es genau so machen, wie du das in deinem Konzept stehen hast, dann können wir reden. Wenn mir aber einer reinfummelt und sagt, wir wollen es anders machen, dann nicht mit mir.
Ja.
Und da bin ich eisenhart. Und ich habe schon jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die es alle toll finden und sagen, aber dann müssten wir doch so und so. Und dann sage ich, nee, dann nicht. War auch der Grund, warum ich das nicht mehr mit Amazon Music mache. Die haben mir einfach dann zu hart reingeredet und wollten mir auch Gäste schicken, mit denen ich mich da nicht zusammen gesehen hätte.
Ja, okay.
Sondern die Gästeliste war immer meins.
Ja.
Wo ich gesagt habe, und ey, es ist ja nicht so, dass ich dann Agenturen anschreibe oder Plattenfirmen, könnte ich mir mal die Künstler leihen, sondern ich mache mein Handy an und schaue, hey, klar, würde ich so anbieten mit Band XY hier. Ja. Die rufe ich dann an, das sind ja meine Freunde. Und dann macht es auch richtig Spaß.
Ja. Wenn du es jemals wieder machst, also aufgezeichnet machst, bitte mach, mein persönlicher Wunsch, keinen reinen Livestream, sondern sieh zu, dass die Folgen irgendwie im Internet bleiben. Ich würde es wahnsinnig gerne nachgucken.
Super.
Es gibt ein zweites Projekt, und darüber haben wir im Off vorhin schon mal kurz gesprochen. Und zwar hattest du 2021, und ich glaube genau 2021, von Beginn bis Ende des Jahres, zusammen mit deinem Kollegen Bastian Lange von In Extremo, hattet ihr gemeinsam einen Podcast.
Jawohl.
Genau, bei Rasend Herz hieß der und wurde veröffentlicht auf Rockantenne.
Jawohl.
Den gibt's aber nicht mehr.
Den gibt's nicht mehr. Und zwar eigentlich aus dem ganz einfachen Grund, das war diese Zeit, Pandemie, alle hatten nichts zu tun auf Schlag. Und alle brauchten was zu tun auf Schlag. Und so kam einfach dann der Radiosender auch auf uns zu, mit dem wir auch eigentlich viel zusammenarbeiten, und haben gefragt, ey Jungs, wollt ihr nicht einen Podcast bei uns machen? Ihr habt doch jetzt auch Zeit. Und für uns war das ein bisschen ein gefundenes Fressen, um auch am Start zu bleiben und zu sagen, hey, wir werden diese Zeit zusammen durchstehen. Und es wird auch irgendwann wieder hoffentlich normal werden. Wir wussten es ja auch alle nicht. Aber es war für uns eine gute Ablenkung und eben auch ein Lebenszeichen nach draußen, dass die Band In Extremo nach wie vor am Start ist. Ich bin im Endeffekt froh, dass die Pandemie vorbei ist,
um das mal ganz,
um zum Beispiel am Rande einfließen zu lassen. Ist ganz okay, dass es nicht mehr so ist, wie es da mal war. Aber es ist auch ganz okay, dass nicht immer noch jeder sein Podcast hat, weil ich fand's einfach zu viel.
Ja,
ich fand's einfach so.
Selbst wir sind dabei rausgekommen.
Ja, aber dich gibt's noch, und du hast einen Spaten-Podcast mit Drammern, was ich total geil finde. Aber es waren so viele Podcasts, die haben eigentlich gar nicht gewusst, was sie eigentlich podcasten. Ja. Die haben halt irgendwas gelabert. Wo ist die Linie? Wo ist dein Stil? Wo ist der Kern? Den gab's da nicht. Sondern die haben halt gelabert. Ja, ey, dann kann ich mich auch in die U-Bahn setzen und hören, was die da drüber reden. Ja. Ja. Also es die Podcast-Dichte ist ganz gut, dass sie wieder ein bisschen aufbröselt.
Das stimmt, ja. Und es gibt noch eine Sache, die ich gefunden habe, und da wusste ich auch nicht so richtig, und zwar Felder.
Ja.
Eine etwa 2018 gegründete, ja, man kann sagen Supergroup.
Ja.
So, es waren also du und eben auch Basti Lange, ja, von In Extremo, zusammen mit dem, ich weiß nicht, wie bekannt der Name in der Szene ist, aber so Henning Verlage ist Produzent von Unheilig und also ist mega Produzent in
mega
der Szene.
Mega erfolgreich.
Genau.
Mega gut auch.
Ja.
Und mega cooler Typ.
Ja, und hat da, Keyboard, du hast auch schon länger mit dem zu tun gehabt, ne?
Ja, also auch schon. Der hat da auch schon unsere, die Platten von Letzte Instanz produziert. So, also ich kenne ihn aus den Zeiten, als ich noch vor, was weiß ich, 15, 16, 17 Jahren, haben wir schon CDs miteinander, ja, produziert.
Dann hat Adrian Kehlbacher Bass gespielt, der lustigerweise bei der Letzten Instanz derzeit aushilft.
Ja.
Und Kai Niemann, ein deutscher Sänger, der in den 2000ern mit Im Osten einen sehr erfolgreichen Song am Start hatte, ja, der hat da gesungen. Ja. So, es gibt die Website von Felder noch, es gibt eine Platte von Felder, aber es gibt's Felder noch?
Ich weiß es nicht. wir haben so sporadisch Kontakt. Ich weiß auch, dass Kai Niemann, der Sänger, erst wieder bei Henning im Studio war. Der ist ja auch in den Prinzipalstudios im Münsterland. Und die haben wieder ein bisschen was rumgedoktert. Es war ein Lockruf von Universal Music. Von dem leider verstorbenen A&R-Mann Andreas Dermann.
Ja.
Der hatte diese Idee zu dieser Supergroup. Und ich fand die Idee super. Weil ich auch ganz einfach den Reiz da drin gesehen habe, mal wieder was anderes zu machen als In Extremo. Mhm. Leider hat es nicht ganz so gut funktioniert. Es war sehr kommerziell angelegt, es war teilweise fast schon schlageresk. Mir war es fast zu soft, ehrlich gesagt, aber es war mal wieder was anderes. Und leider, wie gesagt, hat es nicht so ganz funktioniert von den Zahlen, die letzten Endes dann rumgekommen sind, in Form von Plattenverkäufen. Und dann hat man das nach ein, zwei Tourneen auch wieder sein lassen, was gar nicht schlimm ist. Es ist überhaupt kein Beinbruch. Ich fand's gut, dass ich zu der Zeit gesagt habe, ey cool, komm, ich mach mal wieder was anderes. Auch ein Luxusproblem, weil ich kann was neben In Extremo machen, ich muss es aber nicht. Mhm. Und das ist ähnlich wie mit Herdbanger. Ich habe daraus gezogen und auch gelernt, dass ich so schnell kein musikalisches Nebenprojekt mehr machen möchte, außer es ist wirklich was, wo ich mal sage, das ist meine Musik. Mhm. Weil wir haben über das Chaos geredet, wir haben über Letzte Instanz geredet und über In Extremo. Also praktisch die Bands, mit denen ich mein Geld verdient habe und verdiene. Ich würde von keiner dieser drei Bands auf die Idee kommen, so eine Band zu gründen.
Ja.
Das ist total komisch,
ja,
weil ich bin jetzt seit, was weiß ich, über 20 Jahren Profi und habe für die Musik gemacht, die ich eigentlich machen wollen würde.
Ja.
Ja.
Ja, das ist interessant, aber ich glaube, das ist gar nicht so
unnormal.
Ja, also es gibt sicherlich, also ich sag mal, so ein Typ wie Chris zum Beispiel, ne? Chris Bass. Ich glaube, dass der mit Heaven Shall Burn schon echt die Musik macht, die er machen will.
Ja, auf jeden Fall.
Aber man muss auch dazu sagen, dass er von Heaven Shall Burn alleine nicht lebt.
Ja. So. Richtig.
Und ich glaube, vielleicht teilt es sich so ein bisschen auf. Und das,
ja,
so, und es ist ja trotzdem Musik, die du gerne machst. Was wär's denn? Was wäre so, wo würdest du sagen, also jetzt nicht zu definiert, aber so, ja, sagen wir mal, in groben Schubladen.
In groben Schubladen kann ich nur sagen, ich würde wahnsinnig gerne mal wieder mit einer Brass-Section arbeiten, mit geilen Bläsern. Also, mir hat Ska aus damals total Spaß gemacht, weil im Ska eben auch viele coole Bläsersätze sind, aber es ist nicht, keine Ahnung, ich sage jetzt auch nicht Tower of Power, das ist mir zu technisch und zu verfrickelt.
Ja.
Aber ich sag einfach mal sowas, ach, keine Ahnung, Big Band Sound finde ich mega cool. Ich finde, ja, auch mega cool Earth, Wind & Fire,
ja,
oder auch Chicago, die alten Platten mit diesen messerscharfen Bläsersätzen. Das macht ist einfach ja krass, total also
so,
Spaß zu spielen.
So Pop, Funk,
ja,
so in die Richtung. Ja. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass du mit einem Double Bass Metal Gewitter
kommst. Nein.
Das
also ich bin Metal-Fan, ich finde Metal eine geile Musikrichtung, eine ehrliche, erdige, kernige, maskuline Yes-Ansage. Finde ich super. Aber ich glaube, ich würde keine Metalband gründen. Also ich habe Bock auf Bläsersätze. Ich glaube, es sind wirklich Bläsersätze.
Alright.
Also finde ich echt gut.
Leute, lasst euch inspirieren von dem, was Specki so sagt und wer weiß, was da noch für Angebote kommen. Mein lieber Specki, wir sprechen schon eine ganze Weile, was toll ist und ich könnte noch, also ich hab wirklich mich gefragt, wie wir dieses Gespräch vollkriegen und jetzt frage ich mich, wie wir dieses Gespräch jemals beenden sollen, aber wir müssen es auch mal beenden und traditionell wird dieser Podcast nicht beendet, wenn der Gast nicht in das Drumtalk-Freundebuch reingesprochen hat.
Da spreche ich dir jetzt gern was Schönes rein.
Das ist wunderbar und damit geht es jetzt auch direkt los. Die Hörerschaft weiß natürlich, worum es geht. Das Drumtalk-Freundebuch, in das jeder meiner Gäste und Gästinnen reingesprochen hat, ist eine alte Tradition aus, auch speckig so in meiner Schulzeit. Wer ein Freundebuch hatte, hat sich gefreut, wenn andere reinschrieben. Und hat man ein Freundebuch bekommen zum Reinschreiben, war das schon eine Ehre, weil es macht einen ja auch ein bisschen besonders. So besonders wie alle Gäste im Drumtalk, die reinschreiben können. Und hier ist das Drumtalk-Freundebuch mit Florian Speckhardt. Mein Name.
Specki Tidi.
Mein Spitzname.
Specki Tidi. Steht auch in meinem Ausweis unter Künstler- und Ordensnamen.
Ist ein eingetragener
Künstler. Ist eingetragen. Ich darf auch damit unterschreiben.
Nein, ehrlich?
Ich unterschreibe immer mit Specki.
Das ist ja geil.
Den Florian Speckhardt gibt's da draußen nicht wirklich. Das steht da in meinem Briefkasten.
Das habe ich mich nämlich tatsächlich auch gefragt, wie du lieber angeredet wirst.
Ich reagiere bei Florian manchmal gar nicht, weil mich niemand, also viele Leute wissen gar nicht, dass ich Florian heiße. Ja. Und wenn mich jemand Florian nennt, ist es meistens meine Mami und dann habe ich irgendeinen Scheiß gebaut.
Okay, das ist
die sagt zwar nicht Specki, aber die.
Haben wir das auch geklärt, sehr gut. Deine Haarfarbe?
Braun.
Deine Augenfarbe?
Braun, grün, so Mischmasch, irgendwas.
Meine Lieblingsstadt?
Wow. Ja. Osaka in Japan. Da kann man so gut essen.
Ach, ehrlich?
Das ist das kulinarische Mekka der Welt, sagt man. Da ist Streetfood, kriegt einen anderen Stellenwert. Also wenn du mal in Japan sein solltest, wir hatten die große Ehre, da eine wunderschöne Tour zu spielen. Da war der letzte Tourtag in Osaka. Ich hätte gerne noch 5 Tage drangehangen, um einfach nur durch die Straßen zu laufen und alles zu probieren. Aber so viel konnte ich gar nicht essen in der Zeit, wo wir da waren. Also es ist wirklich.
Ich glaube, du bist der Zweite, der hier eine japanische Stadt nennt. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn ich mich recht erinnere, hoffentlich irre ich mich nicht, hat Chris Bass Tokio, glaube ich, genannt.
Aha, ja.
Aber Tokio? Der hat auch Japan
tatsächlich. Tokio ist total krass, weil Tokio ist die größte Stadt der Welt, der größte Ballungsraum mit 38 Millionen, glaube ich. Also es ist so total irre.
Und ich finde ja Berlin schon recht groß.
Ja, aber und das Krasse ist, Berlin ist ja ein Zehntel davon.
Ja.
Mit, was weiß ich, annähernd 4 Millionen oder sowas. Aber Berlin ist laut und dreckig. Und Tokio ist 10-mal so groß wie Berlin. Und du denkst, du hörst eine Stecknadel fallen. Es ist eine Ruhe in der Stadt. Es ist so clean, also es ist fast zu clean. Du traust dich wirklich, wenn du geraucht hast, die Kippe nicht in die Ecke zu schnipsen. Das machst du da nicht. Und das war erschreckend für mich, wie man so eine Mega-Monster-Wahnsinns-Metropole so sauber und so ruhig und so angenehm halten kann. Und es war echt eine tolle Erfahrung, auch in Tokio zu sein.
Ich habe es damals schon zu Chris gesagt und ich sag's wieder, ich muss offensichtlich wirklich mal nach Japan.
Mhm. Auf jeden Fall.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Sport.
Mein Lieblingslehrer oder Lehrerin?
Ich war mal verknallt in meine Deutschlehrerin. Die hat ausgesehen wie Kleopatra.
Oh.
Die hieß Frau Fädchenheuer. Ein lustiger Name. Die hat einfach ausgesehen wie die Kleopatra bei Asterix. Die hat so eine spitze Nase gehabt, die gleiche Frisur. Die hat auch gewusst, dass sie so aussieht. Und die hat damit auch ein bisschen kokettiert. Die war super lieb und super nett, aber die hat auch gewusst, dass sie eine sehr gute Ausstrahlung hat. Und die war ich mal ein bisschen verknallt. Schöne Grüße.
Schöne Grüße, Frau
Kleopatra.
Ja, Kleopatra. Ich wusste nicht, dass Kleopatra mit Nachnamen Fädchenheuer heißt, aber jetzt wissen wir das auch das. Lieblingsfarbe?
Rot.
Ja? Ja. Nehmen wir. Schön warm. Hast du ein Lieblingstier?
Ja, Hunde.
Du bist ein Hundetyp. Hast du einen Hund? Total.
Aus beruflichen Gründen.
Ja, gut, ja.
Wir haben jetzt gerade einen Hund in Pflege, der ist jetzt gerade hier unterwegs, aber wenn ich nicht immer so einen ungeregelten Terminkalender hätte, hätte ich einen 9-to-5-Job, hätte ich einen Hund.
Jetzt eigentlich alles schon beantwortet. Mal gucken, ob wir noch irgendeine Überraschung erleben. Aber hey, Kategorie heißt so, meine Hobbys.
Meine Hobbys. Freunde treffen. Kochen natürlich, klar. Auch wenn es nicht mehr ganz so Hobby ist, wie es mal war. Es wird ja auch schon wieder Beruf. Nicht Beruf, aber ja, Business. Was habe ich noch für Hobbys? Natürlich mein Schiff. Mhm. Ein Schiff ist ein Monster-Hobby, weil es einfach...
angedeutet, du musst ganz wieder machen.
Es so, ist ne? die ganze Zeit Arbeit. Also um einen freien Tag am Schiff zu haben, musst du 3 Tage arbeiten. Ah. So. Und du siehst halt immer wieder eine Ecke, wo du denkst, okay, ich hole die Schleifmaschine. Ah, oh, hier läuft Wasser gerade rein. Alles klar, was mache ich hier? Dann hast du natürlich verschiedene Wassersysteme. Frischwasser, Grauwasser, was vom Spülen kommt oder vom Duschen. Und da gibt's Schwarzwasser, alles, was Fäkalien sind. Das muss ja alles gepflegt werden. Dann hast du Dieselmaschinen, dann hast du Generatoren, dann hast du Batterien, Elektrosysteme, Gas für zum Kochen. Es ist wirklich, du hörst hinten auf, weil du denkst, du bist fertig und fängst im gleichen Moment vorne wieder an. Ja.
Ja, das ist mal auf jeden Fall ein Hobby.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das eine einfache oder eine schwere Frage ist. Aber sie steht im Freundebuch, was soll ich machen?
Ja.
Ich esse am liebsten.
Ich esse am liebsten asiatisch, italienisch, überhaupt europäisch, amerikanisch, afrikanisch und australisch.
Du grenzt es sehr.
Also ich bin wirklich ein fressender Weltenbummler.
Ja.
Ich wähle meine Urlaubsziele meistens auch nach Restaurants aus.
Tatsache.
Ja, ich fahre nach New York, um zu fressen.
Ja, eigentlich geil.
Sozusagen. Ja, nee, es ist nicht nur Kultur, es ist nicht nur Genuss, es zeigt nicht nur auch ein Land von einer ganz wichtigen Seite, was da auf den Tisch kommt oder ins Glas kommt, sondern es ist wirklich, also ich kann dir später meine Kochbücher zeigen. Ich hab keine Romane hier, aber ich habe vielleicht 150 Kochbücher und schreibe mein eigenes gerade. Also es ist wirklich für mich, in einem Kochbuch zu blättern, mir die Rezepte anzugucken, auch die Bilder anzuschauen, es ist für mich wirklich ein Hochgenuss. Es ist wie eine tolle Platte auflegen. Es ist wirklich, oh, wow.
Ich werde dieses, was du gerade gesagt hast, das werde ich rausschneiden aus dem Podcast und mal meiner Freundin vorspielen, die mich immer wieder sagt, du brauchst nicht noch ein Kochbuch, du kochst doch eh nicht alles daraus, es gibt doch das Internet. Aber ich fühle total, was du meinst.
Reine Inspiration. Mhm. Ich koche gar nichts aus Kochbüchern, aber ich habe 150 Stück, um mich inspirieren zu lassen. Und ich folge bei Instagram wahrscheinlich 500 Kochkanälen. Mhm. Nicht, weil ich das kochen will, sondern weil ich es sehen will. Ich will es praktisch durchs Handy durchriechen.
Mhm. Ja, ich fühle dich total, wirklich. Ja. Ich kann es total verstehen. Talking about im Glas. Ich trinke am liebsten.
Inzwischen Wein. Ich bin echt zum Weintrinker geworden.
Bei Sascha hast du noch Bier gesagt.
Kann sein. Ich bin, also Bier ist für mich kein Getränk. Bier ist für mich, das ist einfach da.
Ja.
Also ich trinke auch gern Bier.
Ja. Du trinkst aber auch gerne gutes Bier, ne? Also es ist schon so, Bier kann auch durchaus ein Gourmet-Ding sein.
Auf jeden Fall. Und ich trinke auch nicht tagsüber. Für mich ist der Tag gelaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist jetzt 1:30 mittags, wenn ich jetzt ein Bier trinken würde, dann wäre der Tag praktisch, wäre ich den ganzen Tag zu nichts mehr zu gebrauchen. Mhm. Ich trinke wirklich abends, ich trinke vorm Konzert zum Beispiel absolut überhaupt nichts. Mhm. Kein Alkohol. Ich gehe mit 0,0 Promille auf die Bühne und lass mir dann zu den Zugaben vielleicht mal ein Bierchen bringen, was ich dann gar nicht mehr schaffe. Und dann trinke ich natürlich nach der Show. Natürlich.
Natürlich.
Aber ich bin nüchtern auf der Bühne. Aber inzwischen bin ich wirklich Weinfan. Und interessiere mich auch total, habe auch Weinbücher, lese viel im Internet, guck mir Regionen an auf YouTube, wo es um Wein geht oder Filme und Regionen vorgestellt werden. Habe ich ein bisschen mit Whisky rumgedingst, habe viele Single Malts probiert, habe einen sehr exquisiten Single Malt Schnapsschrank, der steht da hinten. Es sind feine Sachen drin, der ist fast ja, so viel wert wie mein Schlagzeug, würde ich sagen. Das ist
ja meine Baustelle.
Ah, okay, alles klar. Getränke sind was ganz Tolles.
Hm, finde ich auch. Absolut. Also, was schreiben wir rein? Wein.
Wein.
Wein, schreiben wir rein. Dann kommen wir jetzt zur wahrscheinlich, also für die meisten, die schlimmste Frage.
Ja.
Lieblingsmusikerin oder Band?
Boah, das ist echt schwer. Also, mein Gott, Tool. Ja, was für eine Band, was für eine tolle Kunst. Was ist mit Frank Zappa? Was wäre ich ohne die Drummer, die bei Frank Zappa gespielt haben. Allein Terry Bozzio in dieser Zeit, es war einfach, da hast du einfach Pippi in den Augen bekommen. Aber Tool und Zappa wäre viel zu wenig, das auch zu nennen. Ich muss aber auch wirklich, und das ist eigentlich mir ein kleines Bedürfnis, mal den lieben Kollegen Lars Ulrich in Schutz nehmen. Der kriegt ja nur auf die Fresse die ganze Zeit, die arme Sau. Warum eigentlich? Ey, natürlich ist er nicht der beste Schlagzeuger. Musst du aber auch nicht sein. Kann nicht jeder der Beste sein. Aber was er gemacht hat, ist, sich mit Typen anzulegen aus dem Musikbusiness, die hätten den auch platt machen können. Aber er hat echt dagegen gekämpft. Und das, was wir jetzt haben, hätten wir auch schon viel früher haben können, dass kein Mensch mehr Platten kauft. Da hat Lars Ulrich einen großen Anteil, dass das Musikgeschäft oder die Plattenindustrie noch ein paar Jahre länger ihr Zeug verkaufen konnte. Und außerdem ist es auch so, ich find's toll, dass er so ein Typ ist, der das irgendwie auch psychisch anscheinend schafft, immer auf die Fresse zu kriegen und trotzdem sich hinzusetzen ins Fußballstadion und das Ding auszuverkaufen und die Leute feiern ihn. Weil, ey, Metallica ist eine Band, wahrscheinlich nicht die allergrößte Kunstform der Welt.
Naja,
aber ein beispielhaftes Ding von einer funktionierenden Family.
Naja, und einer richtungsweisenden Band.
Ja,
völlig zweifelsohne, ja, klar. Also was sie damals und angefangen haben.
Das musst du eben auch schaffen, dich immer nur auslachen zu lassen, weil du dich wieder mal verspielt hast, aber trotzdem zu sagen, ey, ich setze mich da wieder hin und das ist mein fucking Lifestyle. Und eigentlich tut's weh, ich denke, es tut ihm oft weh, aber es ist total unberechtigt, finde ich. So. Also ich will Metallica auch zu meinen wichtigsten Bands und Lieblingsbands. Ja.
Ich glaube, das ist eine Generationssache, weil Metallica ist mittlerweile bei weitem nicht mehr eine meiner Lieblingsbands, aber ganz sicher einer meiner größten Einflüsse.
Ja.
Also das Black Album,
ja, klar,
ist so
Wahnsinn.
Dittem, ne? Ist halt bei uns auch alterstechnisch genau in die richtige Zeit geflossen.
Total.
Gar keine Frage. Ich glaube, du hast es schon fast gesagt, dein Lieblingsbuch.
Aktuell ein französisches Kochbuch. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt.
Schnecken essen leicht gemacht.
So ungefähr, genau. Froschschenkel in Schneckensud. Keine Ahnung. Also ja, inspirieren lasse ich mich sehr gern durch Kochbücher. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Stick Control. Ist auch eins meiner Lieblingsbücher.
Tatsächlich?
Ja. Das habe ich, und New Breed von Gary Chester, ja, war ja auch mal ein geiles Buch für Drama. Mit Romanen habe ich nicht viel zu tun. Ich lese nicht viel.
Nee. Also wenn, dann geht's wieder um deine Leidenschaften und ja.
Trommeln, okay,
aber und ich finde, ein französisches Kochbuch hatte ich hier noch nie in der Sparte stehen. Das ist super, hervorragend.
Ja.
Hast du einen Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin?
Wow. Also ich mag Sportler, die erstens mal eine Sportart machen, die nicht so wahnsinnig populär ist und die nicht erstens mal in erster Linie zum Geldverdienen da ist.
Also wir reden nicht über Fußball.
Dann. Richtig. Und deswegen, ich habe vorhin schon gesagt, ich war eigentlich mal großer Fußballfan. Ich habe mich total davon verabschiedet, weil darf ich, glaube ich, auch sagen, möchte ich auch sagen, das, was der DFB gebracht hat während dem Endspiel der Basketballer, nämlich genau da zu verkünden, dass Hansi Flick nicht mehr der Bundestrainer ist,
ja,
ist eine fiese Promo. Ja, Geschichte gewesen. Und
hat die Basketballer komplett aus dem Fokus
genommen. Richtig. Und ja, warum? Ich meine, was für ein geiler Sport, Basketball, ja? Und ja, dann ist es so, die deutsche Mannschaft hat im Halbfinale Amerika bezwungen. Das ist sensationell. Ja. Und dann sind die im Finale und gewinnen das Finale. Und der DFB muckt da rein, ja, und traut sich, während wirklich andere Sportler, die wirklich Aufmerksamkeit verdient haben,
und auch brauchen.
Sich da selbst zu promoten und zu sagen, hey, und auch brauchen, na klar. Und dann zu sagen, ja, der Hansi Flick ist jetzt nicht mehr unser Trainer, die neue Superschlagzeile. Ey, das ist richtig fies. Das macht man nicht.
Ja.
Und da würde ich also sagen, dass einer meiner Lieblingssportler wahrscheinlich ein Weltumsegler oder sowas, so ein Einhand-Weltumsegler, der sagt, ich setze mich in das Boot und ich knall mit einem Affenzahn über die 7 Weltmeere. Das sind Typen, die haben dermaßen was drauf und eine unfassbare Disziplin und machen eine schwierige Sache.
Auf jeden Fall.
Ist echt schwer, was die da tun.
Ja, und
das sind meine Sporthelden.
Okay, cool. Liebe Community, ihr könnt an dieser Stelle frei den Namen einer solchen Person hier einsetzen. Ihr wisst, was gemeint ist. Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Ja. Chef's Table ist meine Lieblingsserie.
Das Netflix, ne?
Netflix-Serie, geht's um einfach Ausnahmeköche.
Ja.
Die meistens natürlich auch Sterne-Restaurants betreiben. Da meistens eine Serie oder eine Sendung gewidmet bekommen, weil sie einfach was sehr outstanding machen. Und das gucke ich mir wirklich sehr gern an. Und das ist auch, wie gesagt, meine Inspiration. Also Chef's Table kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt nicht so ein Foodie ist.
Nee, ist ziemlich entertaining auch.
Ja, also so, ist entertaining. Ja. Und man sieht eben auch wieder viel über Land und Leute und also deswegen, ich könnte nach dieser Serie zum Beispiel meine Weltreise planen. Ich würde sagen, ich fahre einfach diese 12 Sendungen, die fahre ich irgendwie ab und besuche diese Küche. Das wäre
geiler Plan
eigentlich. Ja.
Okay. diese Frage ist für Kinder häufig spontan nicht so schwer zu beantworten. Für einen gestandenen Erwachsenen ist das vielleicht was anderes. Das möchte ich mal werden.
Alt und weise. Also um es kurz zu machen.
Da hast du aber noch, also alt sind wir halt nicht. Das dauert noch, noch sehr nicht. Lange.
Ja.
Das mit der Weisheit gut
werden sehen. Mit der Weisheit, da muss ich noch dran arbeiten, ja. Aber das, ja, vielleicht gelingt es mir.
Ja. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Meinen Biefer.
Sag mal, ich bin ja Vegetarier.
Ja.
Heißt das tatsächlich, mit einem Biefer könntest du in meiner Gegenwart nichts anfangen?
Doch,
oder kann man
total. Doch? Ja? Auf jeden Fall. Der Biefer heißt ja nur Biefer, das heißt nicht, dass man da nur Rindfleisch reinschieben kann, im Gegenteil. Es ist ein Oberhitzegrill. Mhm. Der macht 800 Grad von oben. 800 Grad ist natürlich ultra viel. Wenn man mal überlegt, der normale Backofen in einer normalen
250 so.
Küche, 250, 280 schaffen manche vielleicht, aber 800 ist echt immens. Und da kannst du mit Gemüse sehr, sehr viel anfangen. Du kannst aber auch natürlich sehr schnell alles verbrennen. Mhm. Ja, also, aber den Biefer würde ich mitnehmen. Erstens mal, weil er wärmt. Ja, das kommt darauf an, was die einsame Insel ist. Wenn man an eine einsame Insel denkt, denkt man da immer an die Südsee.
Sofort, ja.
Und die einzelne Palme, die da steht. Aber es gibt auch durchaus Inseln, da kann es mal ruppig und rau und gar nicht ganz so angenehm werden. Also da ist eine Heizung in Form eines Biefers vielleicht gar nicht so schlecht. Und natürlich ist er sehr handlich und man kann den dann eigentlich ganz locker auch mal mit auf den Berg hochnehmen und da oben ein schönes Barbecue machen.
Ja, und kannst einfach alles, was du findest, direkt knack, gar ja, und los. Sehr gut. Die vorletzte Frage, das mag ich überhaupt nicht.
Krieg und Rechtsradikalismus.
Ding. Das lassen wir einfach genauso stehen.
Ja.
Das muss man nicht kommentieren.
Nein.
Die letzte Frage richtet sich an das Drumtalk-Publikum.
Ja.
Und lautet, das wünsche ich euch.
Ich wünsche euch, also man müsste eigentlich sagen, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das ist ein guter, also dass ihr immer genug Luft nach oben und Luft nach unten habt. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr, oh, das klingt jetzt alles so oberlehrermäßig oder so, aber ich glaube Toleranz. Also ich wünsche euch allen Toleranz. Geht mit offenen Augen durch die Welt und
damit euch geratet viel, ihr auch gar nicht in die das mag ich nicht Kategorie automatisch.
Ja, richtig. Und das ist ganz wichtig. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft oft die Toleranz verloren geht, weil es inzwischen nur noch das eine Extrem und das andere Extrem gibt. Es gibt die Leute, die nur noch sagen, man darf nur noch Fahrrad fahren, und es gibt die sagen, ich würde nie Fahrrad fahren, ich fahre nur Auto. Ey, wo ist denn der Mittelweg? Aber warum gibt's immer nur noch diese zwei harten Dinger, die sich bekämpfen? Das finde ich nicht gut. Und Toleranz ist eben auch mal hinhören, ey, was hat der für eine Meinung? Okay, dann bilde ich mir dadurch meine Meinung. Und es bringt eigentlich die Menschen meistens weiter. Und wir sind so verbohrt und so versteift und denken, oh, genau so, nur so geht's. Es ist halt nicht so. Toleranz ist eine wichtige Sache.
Wunderbar. Liebe Community, wenn ihr, ich habe es vorhin schon gesagt, ganz früh dran seid, ist heute letzter Tag des Jahres. Wenn ihr ein bisschen später dran seid, dann ist schon das neue Jahr. In diesem Sinne wünsche ich euch und wünschen wir euch ein wunderbares neues Jahr, ein wunderbares 2024. Bleibt uns gewogen. Wir werden natürlich weiter senden und weitere tolle Gäste und Gästinnen haben. Specki wird mächtig auf Tour gehen und Dinge kochen, bleibt auch da am Start. Habt ein tolles Jahr und dir, Specki, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, beziehungsweise ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du mein Gast warst im Podcast. Ich wünsche dir auch ein ganz tolles 2024 und bis bald.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du bist auch jederzeit wieder herzlich willkommen. Ich war dein Gast im Podcast und du warst Gast in meiner Küche. Das kann man auch irgendwann wiederholen.
Unbedingt.
An alle da draußen gutes neues Jahr, viel Erfolg und bleibt sauber.
Unbedingt. Tschüss.
Tschüss.